ARD.
Katharina, guck dir diesen Stapel an. Ich habe das mal nachgezählt. 1415 Seiten haben diese Bücher, die wir heute vorstellen wollen.
Dabei sind das gar nicht nur dicke Bücher. Ich würde sagen, zwei mitteldicke, einen ein bisschen weniger als mitteldick und ein dünnes.
Richtig, ich glaube, wir hatten auch schon Folgen, wo wir noch mehr Seiten hatten, die wir gelesen haben.
Ja, fragt man sich an der Stelle, wie viele Seiten wir wohl insgesamt schon für den Podcast gelesen haben.
Ich würde sagen, mindestens 1 Million?
Ja, hätte ich
ja,
auch.
Doch.
Auf jeden Fall 1 Million.
Auf jeden Fall viele, viele, viele und viele unterschiedliche. Und das haben wir auch diesmal wieder gemacht, nämlich von einem Romantic Thriller, habe ich auch noch nie gehört, ein Philosophie-Krimi und eine Geschichte, die an der schottischen Küste spielt und noch einiges mehr.
Ja, darum geht's heute. Könnt ihr schon mal gespannt sein. Und es geht auch darum, wie man es eigentlich schafft, so viel zu lesen. Und zwar oft auch ja in kurzer Zeit wie bei uns. Darüber werdet ihr heute ein bisschen mehr erfahren.
Eat, Read, Sleep.
Denn wir sind bei Eat, Read, Sleep, eurem Bücherpodcast des Vertrauens. Der Podcast, der eben das Lesen feiert und für den wir eigentlich gar nicht genug Seiten lesen können.
Und es soll ja Menschen geben, die zum ersten Mal dabei sind. Daher herzlich willkommen bei uns. Wir sind Katharina Marenholz. Heute ein bisschen erkältet leider.
Ah, ein bisschen auf Abstand auch. Und Jan Ehlert, und wir lieben Bücher, denn die sind für uns genauso wichtig wie Schlafen.
Deswegen heißt er auch Eat, Read, Sleep. Wir haben jedes Mal ziemlich viele Buchempfehlungen für euch dabei. Manchmal auch einen kleinen Verriss. Und manchmal gibt es auch eine Diskussion, da bin ich schon gespannt, wie es heute sein wird. Außerdem gibt es bei uns immer noch aktuelle Informationen so aus der Buchbubble dazu.
Und das machen wir immer in unserem Podcast-Studio mit Sofa, mit Sessel und seit einiger Zeit mit einer schönen roten Mikrowelle. Denn auch wenn wir sie heute leider gar nicht brauchen, es gibt bei uns in jeder Folge etwas zu essen. Und da habe ich etwas für dich vorbereitet, was warm genauso gut wie kalt schmeckt, hoffe ich.
Die literarische Vorspeise.
Und hier habe ich es für dich schon mal zubereitet und angerichtet. Ein kleines Tellerchen mit, vielleicht erkennst du es schon, mit Geschenken des Meeres sozusagen.
Geschenke des Meeres. Also das eine ist so eine Art Teigfladen, ändert entfernt an einen Pfannkuchen, ist aber viel kleiner und da daneben, ich glaube, Anchovies liegen, oder?
Ja, irgendeine Fischsorte. Ich bin da ja nicht so ein Profi. Ich glaube, es sind Sardellen.
Ah, Sardellen. Ist das nicht das Gleiche?
Das ist wahrscheinlich das Gleiche.
Das wissen wir leider nicht.
Es ist Fisch.
Eingelegte kleine Fischteile, die du wahrscheinlich unter Überwindung allen Abscheus
drapiert
hast.
Ich habe hier ein Desinfektionstuch, das ich verwendet habe, um mir danach ganz schnell die Hände zu waschen.
Und dann noch etwas, was aussieht wie sehr feste Sahne. Ah, nee, Frischkäse wahrscheinlich, oder?
Und zwar, weil es ja ein Geschenk des Meeres ist, Frischkäse mit Meersalz.
Okay, also was ist denn das hier jetzt, das Teigteil?
Das Teigteil ist ein sogenanntes Bannockbrot. Ein Bannockbrot, das wird, guck mal, ich habe sogar extra die Pfanne mitgebracht, das wird in einer Pfanne gebraten, wie so ein kleiner Crepe eigentlich.
Ja.
Nur eben ohne zu viel Zucker. Und dann soll es so richtig schön goldbraun werden. Heißt auch schnelles Brot, weil man wirklich gar nicht viele Zutaten braucht.
Was denn? Mehl, Wasser?
Mehl, Wasser, Backpulver und eine Prise Salz.
Ich mache jetzt mal alles zusammen hier so. Du kannst es leider gar nicht essen. Also du könntest nur das Brot essen.
Ich habe hier extra für mich ein bisschen Brot aufbewahrt, aber das esse ich dann einfach so.
Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, Jan hasst Fisch und alles, was mit Fisch zu tun hat. Richtig?
Richtig. Alle Bücher, die mit Meer zu tun haben, lese ich immer gerne, aber für Essen scheiden sie eigentlich aus. Aber dann dachte ich, ich muss sie ja gar nicht essen. Wie praktisch. Und du magst ja Fisch anscheinend.
Ich mag Fisch. Ich mag sogar auch diese eingelegten Sardellen, Sardinen, Anchovies, was auch immer. Ist ein bisschen scharf auch, aber schmeckt gut. Das Brot ist sehr hart. Ich müsste es eigentlich mit den Händen essen, aber zu schneiden schwierig. Aber nee, ist gut, gefällt mir.
Es ist, ja, und da ist mir etwas passiert, was zeigt, dass ich manchmal zu viele Bücher lese wahrscheinlich. Denn ich suchte nach einer literarischen Vorspeise und dann haben wir darüber geredet. Und du sagtest zu mir, Mensch, in dem Buch Das Geschenk des Meeres, da essen die doch immer diese komischen Sachen. Und ich hatte sofort das Bild vor Augen. Joseph, einer der Protagonisten, hat diesen Korb mit Bannockbrot und noch irgendetwas anderes. Ich sah quasi die Zeile, den Absatz vor mir und habe dann gegoogelt nach dem Rezept und sah, Bannockbrot, Spezialität aus Schottland, check, habe ich gar nicht mehr hinterfragt, das muss ja aus dem Buch sein. Und heute Morgen, als ich die Stelle raussuchen wollte, habe ich festgestellt, im gesamten Roman taucht überhaupt gar kein Bannockbrot auf. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, das habe ich mir doch nicht ausgedacht. Ich kannte vorher kein Bannockbrot, ich muss das irgendwo gelesen haben und bin dann so im Kopf durchgegangen, was war es denn, woher habe ich das? Und tatsächlich, ich habe einen anderen Roman gelesen, der heißt Cold von Drew Hayden Taylor. Spielt ganz woanders, in Kanada. Da geht es um die First Nations, die Ureinwohner. Und auch die essen Bannockbrot. Und da tauchte es dann tatsächlich.
Also auch ist gut, die
auf.
Essen dann
die schottisches Schotten essen, Brot. Die Schotten essen es ja auch, aber auch die kanadischen Ureinwohner essen offenbar seit vielen, vielen, vielen Zeiten Bannockbrot.
Also nicht die Protagonisten des Buches, um das es heute geht.
Nein,
die halt
essen,
nicht.
Die essen kein Bannockbrot, wobei sie es aber essen könnten.
Ja.
Sie essen auch viel Brot und ja, passt Brot zu Schottland. Und deswegen habe ich dir ein bisschen mehr dazu gepackt, damit es zum Titel doch besser passt. Ein paar Geschenke des Meeres.
Das ist sehr schön. Und das ist ja auch ganz schön, da haben wir jetzt ja nochmal einen extra Buchtipp hier reingeschummelt.
Aber kennst du das, dass man so sicher ist, es steht etwas in einem Buch und dann steht es da am Ende doch gar nicht.
Und es macht mich wahnsinnig. Also manchmal, wenn man davon das PDF oder das E-Book hat, dann kann man ja suchen. Aber wenn du nur das Buch hast, da habe ich mich schon teilweise dumm und dusselig gesucht und es nicht wiedergefunden. Das macht mich irre. Ich weiß noch, wo es auf der Seite stand. Also meine ich zu wissen. Und dann finde ich es nicht mehr.
Also vielleicht taucht es ja doch irgendwo in dem Buch auf und ich habe es nur einfach nicht wiedergefunden.
Ja. Wenn ihr es findet, meldet euch bei Jan.
Schickt es uns gerne. Ein anderes Buch, wo kein Bannockbrot gegessen wird, hatten wir auch. Auch da gibt es ein Essen, da wird Lasagne gekocht in unserer Bestseller-Challenge.
Da hatte ich ein bisschen drauf gehofft.
Ja, aber ich wollte eigentlich diese Szene, in der die Lasagne gegessen wird, nicht wirklich uns hier ins Studio holen. Deswegen habe ich mich für was anderes entschieden.
Dafür habe ich wiederum Verständnis.
Die Bestseller-Challenge.
Wir haben nämlich gezogen in der letzten Folge aus unserer Bestseller-Dose Colleen Hoover, Woman Down, direkt auf 1 in der Bestseller-Liste eingestiegen bei Erscheinen. Jetzt inzwischen ist es schon ein bisschen wieder runtergefallen, habe ich gesehen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr viel verkauftes Buch in Deutschland. Es geht um die Ich-Erzählerin und Bestseller-Autorin Petra Rose. Petra ist ein super ungewöhnlicher Name übrigens für ein englisches Buch. Es spricht man ja dann Petra aus, aber ich war jedes Mal wieder irritiert. Petra hat eine Schreibblockade und leidet nach der Verfilmung eines ihrer Romane unter einem Shitstorm. Da bei der Verfilmung ist nämlich eine Figur aus dem Roman nicht vorgekommen und die Fans haben ihr dann vorgeworfen, dass sie nicht genug um diesen Protagonisten gekämpft hat, dass der doch in dem Film landet. Also sie ist so ein bisschen verstört und fährt in ein einsames Haus am See und hofft, dass es da dann wieder besser läuft mit dem Schreiben. Sie macht es sich da gemütlich in dem Haus, fängt an zu schreiben, läuft aber leider nicht so gut. Plötzlich steht mitten in der Nacht ein Polizist vor der Tür, um sie zu informieren, dass es da so eine Polizeiaktion in der Gegend gibt. Also eigentlich gar nicht so wichtig. Er steht vor der Tür und ist hot. Hot Cop, sage ich nur. Findet Petra zumindest. Und sie merkt, der ist ja genauso wie der Protagonist in meinem neuen Roman. Und das Günstige ist, sie hat diesen Protagonisten jetzt besser vor Augen und dann läuft es auch besser mit dem Buch. Allerdings nur kurz, dann hängt sie wieder. Im Buch ist der Cop verheiratet und beginnt eine Affäre mit der weiblichen Hauptfigur. Da kommt sie jetzt nicht so richtig weiter, weil sie da gar keine Erfahrung hat und überlegt sich, naja, vielleicht würde es der Kreativität durchaus gut tun, wenn sie auch was mit diesem Hot Cop anfängt. Also so eine Art Pre-Enactment des Buches. Und der Cop ist nämlich praktischerweise auch verheiratet. Also wäre das schon eigentlich ganz günstig.
Und praktischerweise nicht abgeneigt.
Es kommt dann nämlich relativ zügig zu so einer Standard-Sex-Szene mit Blicken, die dunkel werden vor Verlangen, tiefen, alles verzehrenden Küssen und roher, zügelloser Begierde. Das ist im Grunde der Plot. Viel mehr darf man, glaube ich, auch gar nicht verraten. Vielleicht noch, dass dieser Cop, dieser Hot Cop, so ein bisschen sketchy ist von Anfang an. Und Petra extrem naiv. Jan, ich habe mir schon Sorgen gemacht, als wir diesen Roman gezogen haben, dass es hier zu viel Spice für dich gibt. Das magst du ja eigentlich nicht so gerne. Ja. Aber es war doch dann alles in allem recht harmlos, oder?
Ja, also ich hätte jetzt mit wesentlich mehr Spice und wesentlich schlimmeren Szenen gerechnet. Ehrlicherweise war ich fast ein bisschen erschrocken darüber, wie uninspiriert manchmal die Beschreibungen sind. Also da steht jetzt dieser Hot Cop das erste Mal vor der Tür. Der Traumtyp, der aussieht wie Cam aus ihrem Roman. Und sie beschreibt ihn, ich lese vor, er ist groß, breitschulterig und durchtrainiert.
Bisschen, da hätte man auch drauf kommen können, ohne Live-Beispiel.
Genau, das hätte ich auch so runtergeschrieben, wenn ich eine gut aussehende Figur beschreiben will. Ja. Später heißt es dann noch, er hat einen durchtrainierten Oberkörper, schmale Hüften, gebräunte glatte Haut, muskulöse Arme und einen beängstigend großen Penis. Und weiter sind wir bei diesem
Ich hatte gehofft, dass wir darüber nicht sprechen.
Wir müssen das ja nicht vertiefen, aber auch das sind
bitte nicht.
Reine Klischees und null Lust an Beschreibung. Ja. Also wenn da schon der Mann ihres Lebens, der Mann, mit dem sie bereit ist, eine Affäre einzugehen, obwohl er verheiratet ist, vor ihr steht, ach komm, ein bisschen mehr Fantasie hätte da doch sein können.
Ja, nicht. Sie kann ja nur das beschreiben, was halt da ist.
Ja, aber dann kann sie doch zumindest auch was anderes sehen, als das, was da ist. Also ich war wirklich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, wenn ich denn das schon mal lese, wenn ich schon ein Colin Hoover Buch lese, dann möchte ich doch auf andere Art schockiert sein, als über die Einfallslosigkeit.
Das ist dein erstes Colin Hoover Buch?
Das ist mein erstes Colin Hoover Buch,
ja. Ich habe ja schon zwei andere gelesen und ich kann den Hype ehrlich gesagt auch wirklich gar nicht nachvollziehen. Das ist so Standard-Romantic-Thriller einfach. Es ist schon zwischendurch ein bisschen spannend, aber nicht besonders. Es ist auch nicht besonders romantisch. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ich konnte das gar nicht lesen und habe mich gelangweilt oder ich habe mich nur aufgeregt über bestimmte Szenen. Ich habe es halt so weggelesen, dachte so, ja, naja.
Was mich schon gestört hat, ist, dass es ja als Thriller verkauft wird. Und das erste Mal, wo wirklich Spannung auftaucht, ist auf Seite 137. Das dauert also schon extrem lange, bevor da erstmals plötzlich etwas passiert, wo man einen Hauch von Angst oder einen Hauch von Spannung verspüren.
Ja, vorher
könnte.
Muss man ja den Romantic-Teil vermitteln.
So. Ja, aber 137 Seiten, bis der Thriller-Plot in Fahrt kommt, der dann auch 5 Seiten später wieder aufgelöst wird, dass man auch dann denkt, oh, es ist ja doch gar nicht so spannend oder gefährlich oder atemberaubend, wie man gedacht hätte. Ich verstehe nicht, warum dieses Buch ein Thriller sein soll. Das habe ich bis zuletzt nicht begriffen.
Man will dann schon wissen, wie es ausgeht. So. Also ich wollte schon gerne wissen, wie es zu Ende geht. Ein paar Sachen habe ich mir gedacht, aber nicht alles. Ich wurde auch von einigen Sachen ein bisschen überrascht. So. Aber nein, ich fand es nicht spannend. Ich fand es im Romantikbereich auch echt enttäuschend, weil sehr platt. Aber ich fand es auch nicht richtig, richtig furchtbar.
Aber wir müssen doch auch noch einmal über diese toxische Beziehung reden, die sich da aufbaut zwischen den beiden. Weil das hat mich dann doch schon häufiger geärgert. Dieses Hin und Her, dass sie in ihren Gedanken immer völlig, du sagst naiv, richtig, aber völlig unfähig ist, mal einen klaren Gedanken zu Ende zu führen. Sobald er anruft, sobald sie an ihn denkt, wird die ganze Welt ausgeblendet, ihr Herz rast, sie kann nicht mehr sich selber beherrschen, sie muss einfach ihrer Lust nachgeben. Und dann 2 Minuten später, die Gewissensbisse, ist das richtig, was ich da mache? Nein, er ist ganz böse, ich darf nie was mit ihm zu tun haben. Eine Seite später, oh Gott, er hat mich berührt, ich muss mich ihm wieder willenlos hingeben. Das schwankte so hin und her und das hat mich unglaublich aufgeregt, was da dann aber auch für Botschaften vermittelt werden. Also am schlimmsten fand ich, als sie dann irgendwann sagt, das war eine perverse Erregung, er wäre bereit gewesen, mein Leben zu zerstören, um mich für sich zu haben. Ich dachte, ja, das ist doch schrecklich.
Geh doch weg.
Geh weg. Wo ist denn hier? Wo ist Red Flag, Red Flag? Das muss hier alles sein. Und schlimme Sätze, brauche ich ein Kondom? Und allein schon für die Frage muss man ihn wegschicken. Und sie denkt dann, ach Mensch, ich weiß nicht, schon komisch. Vor 2 Stunden hat er mich noch zum Weinen gebracht. Aber
außerdem kenne ich ihn kaum.
Irgendwie finde ich ihn ja doch ganz okay. Das finde ich wirklich schlimm. Und auch diese
aber Jan, müssen wir an dieser Stelle sagen, da haben wir beide schon sehr viel Schlimmeres gelesen. Ich sage nur Dark Romance.
Das ist richtig. Insofern war es auch da eher harmlos bei dem, was passiert. Aber weil es eben bei Dark Romance weiß man ja lange Zeit nicht, ob die das eigentlich wirklich wollen, was da geschieht. Hier schwankt es ja immer hin und her und sie sagt ja dann noch relativ schnell, nein, ich will das. Er bietet dir ja sogar an, sag ein Wort und ich höre auf. Und sie kann das aber nicht, um im nächsten Moment wieder zu denken, oh Gott, ich muss sofort aufhören. Und dann aber, und das ist dann vielleicht doch etwas, worüber man sich aufregen kann, ist mit diesem, ich kann das nur schreiben, wenn ich es erlebt habe, zu verbinden.
Ja, das ist natürlich kompletter Bullshit.
Ja.
Sie hat ja auch schon vorher Bücher geschrieben, die sie nicht erlebt hat, aber sie hat halt jetzt eine Schreibblockade und das soll ihr auf die Sprünge helfen.
Ja, aber wenn sie dann sagt, was heute Nacht passiert ist, war extrem surreal und zweifellos grenzwertig, aber ich spüre, dass seine Reue aufrichtig ist, ja klar, dadurch kann ich das, was passiert ist, akzeptieren und etwas verwandeln, das meinem Buch zugute kommt und das wird es ganz sicher. Nein, wenn ihr da draußen Bücher schreiben wollt, ihr müsst euch nicht schlagen lassen, nur um zu schreiben, wie sich das anfühlt. Ihr müsst nicht euch schlecht behandeln lassen, nur damit ihr hinterher sagen könnt, ach so ist das, also ist ja auch ganz interessant. Also nee, ich habe da doch schon einige rote Fahnen gesehen, wo ich denke,
natürlich
ist es ein Roman und man kann das alles schreiben, man kann auf der Metaebene sagen, natürlich wissen wir das, aber es hat mich schon ein bisschen gestört.
Ich finde es ja ganz interessant, dass sich der Anfang, also es steht ja noch vorne drin, das Buch hat nichts mit meinem Leben zu tun oder sowas und es fängt dann aber an mit einer Szene, in der es sehr viele Parallelen zum Leben von Colin Hoover gibt, die ja für ihren Roman nur noch ein einziges Mal, da geht es ja um häusliche Gewalt, also mehr als in diesem Buch, aber das Thema ist natürlich schon ein bisschen ähnlich. Und komischerweise erst nach der Verfilmung wurde Colin Hoover vorgeworfen oder dem Film vorgeworfen, dass das Thema häusliche Gewalt verharmlost wird. In dem Film. Ich fand das schon in dem Buch als Buch gelesen, aber dachte ich schon so, naja, das ist ja aber relativ simpel abgehandelt, so ein echt krasses Thema. Da gab es halt auch einen Shitstorm, gar nicht mal so krass gegen die Autorin, sondern eher gegen den Film. Aber Colin Hoover war davon auch sehr verstört und das ist das erste Buch seit 3 Jahren, was sie geschrieben hat. Und insofern sehe ich da schon Parallelen. Und es gibt ja am Anfang so ein Insta-Live, was sie mit ihrer Freundin Nora, auch eine Autorin, macht. Und die Community kann so Fragen stellen. Und das liest sich wie ein FAQ an Colin Hoover im Grunde.
Stimmt. Diesen Teil fand ich ehrlicherweise sogar ganz interessant.
Ja.
Also so die ersten 70, 80 Seiten dachte ich, ach Mensch, ist jetzt sprachlich jetzt nicht das, wo ich bei jedem Satz denke, ausschneidend an die Wand hängen. Aber inhaltlich fand ich das interessant. Was macht das mit einer Person, wenn sie in so einen Shitstorm gerät? Wie kann man sich dann vielleicht doch langsam wieder da rausziehen? Wie kommt man aus dieser Verunsicherung raus? Das war schon gut gemacht.
Das fand ich auch so diese ganze Szene mal so ein bisschen zu beleuchten. Jetzt eigentlich relativ simpel gemacht, aber trotzdem. Also sie hat das irgendwie aufgegriffen und das hat übrigens auch Jenny geschrieben, die das Buch nicht gut fand. Sie meint, es ist unlogisch, naive Protagonistin, nicht nachvollziehbare Handlungen von ihr. Mhm. Klischeehafte Sätze in Massen bei den Erotikszenen, ja. Und die Frage stellt sich Jenny, soll das Buch eine Art Abrechnung mit der Buchszene auf Social Media sein? Mhm. Und das Gefühl hatte ich halt auch zwischendurch.
Ja, am Anfang, wo auch so ein Podcast nachgestellt wird, wo sich zwei Menschen sehr, sehr boshaft über dieses Buch und über die Autorin auslassen, sogar auch sagen, wir hassen sie. Da dachte ich auch, oje, sie selber distanziert sich ja davon. Also müssen wir das jetzt erstmal glauben, dass das nichts mit der lebenden Autorin zu tun hat? Umgekehrt, vielleicht muss man ja, denkt auch Colin Hoover, Dinge selbst erlebt haben, damit man darüber schreiben kann.
Das wissen wir natürlich nicht. Wir hoffen mal nein.
Mareike dagegen hat das Buch eigentlich ganz gut gefallen. Klar sagt sie, hat sie da ein paar kritische Fragen und auch ein paar inhaltliche Schwächen. Aber ungefähr ab der Hälfte, schreibt Mareike, wurde das Buch für sie dann doch noch zum Page-Turner. Zu vorhersehbar, zu klischeehaft, fragt sie. Definitiv, aber leider eben gut.
Wobei man sagen muss, dass dieser Suspense-Charakter in der zweiten Hälfte, finde ich, ein bisschen besser funktioniert, weil sie da in so verschiedene Situationen kommt. Ich denke so, ja, das ist schon auch ganz, ganz gut dargestellt. Was sie, können wir jetzt nicht verraten, deswegen klingt das so ein bisschen nebulös, aber in welchem Zwiespalt sie sich da befindet. Und ja, also ich fand da in der zweiten Hälfte waren auch echt so ein paar ganz gute Szenen dabei.
Britta hat auch geschrieben und gesagt, ich dachte, ich gebe der Autorin mal wieder eine Chance. Aber auch hier zeigt sich in der Geschichte eine ungesunde, toxische Beziehung, die verharmlost wird. Außerdem ist die Story absolut vorhersehbar. Das wird mein letztes Buch der Autorin sein, egal wie viele ihr noch für die Bestseller-Challenge zieht. Britta, ich hoffe auch, dass wir nicht mehr so viel ziehen. Und Lisa hat sich gemeldet, als sie ungefähr bei der Hälfte des Buches war und auch gesagt, ich lese eigentlich wirklich nur mit, weil ich auf die Podcast-Folge gespannt bin. Wäre sonst ein DNF. Ein Did Not Finish. Danke, okay, dass du hoffentlich auch durchgehalten hast, Lisa.
Es tut mir leid, viele haben sich darauf gefreut, weil sie wahrscheinlich dachten, dass wir komplett verrissmäßig eskalieren zu diesem Buch. Ich fand es halt nicht so schlimm. Es hat mich eher so ein bisschen kalt gelassen.
Also ich, um mal was Positives zu sagen, Colin Hoover schreibt besser als Petra Rose. Also die Beispiele aus dem Roman, den wir lesen, das war unterirdisch.
Und ja,
dann tauchte man vielleicht mal wieder auf. Nein, wir haben über toxische Beziehungen alles gesagt. Ob man das in Büchern haben muss oder nicht, hört euch unsere Folge zu Dark Romance an. Da haben wir da sehr ausführlich drüber gesprochen. In diesem Fall ist selbst das gar nicht so schlimm, wie es denn sein könnte. Na gut, für alle, die jetzt Lust bekommen haben, Colin Hoover zu lesen, Woman Down ist bei DTV erschienen, deutsch von Katharina Ganzland und Anja Galitsch und hat 416 Seiten, das gibt's für 23 Euro. Ich habe überlegt, was für Bücher ich eigentlich gerne mal erleben würde, das sind gar nicht so viele und ich fand mich dann aber weit zurückversetzt, so in die Zeit der Romantiker, das Leben eines Taugenichts von Eichendorff, Menschen, die einfach fröhlich optimistisch in die Welt reinwandern, sich um nichts Sorgen machen und am Ende, das passiert ihnen auch nichts Schlimmes, weil alle Menschen nett sind. In solche Bücher würde ich mich, glaube ich, ganz gerne mal reinbegeben.
Da möchtest du gerne rein und ein bisschen mit der blauen Blume der Romantik durch die Gegend laufen.
Ja, zum Beispiel.
Also bei mir ist es ein bisschen einfacher. Ich würde, also wenn du mich fragst, welches Buch möchte ich gerne erleben? Die Insel der Abenteuer von Enid Blyton. Komplett und zwar in dem Bewusstsein, dass es gut ausgeht. Weil ich habe mir immer schon während ich das gelesen habe, und ich habe es sehr oft gelesen, überlegt, wäre ich jetzt gerne der oder gerne der? Vielleicht nicht unbedingt Philipp, weil der dann durch diesen Gang muss. Oder vielleicht doch nicht unbedingt Jack, weil der ganz allein in diesem Kupferbergwerk ist. Habe ich immer so hin und her überlegt, aus Sicht welches Charakters möchte ich denn dieses komplette Buch nacherleben? Also das ist was, was mich sehr viel beschäftigt. Als Kind wahrscheinlich mehr als jetzt als Erwachsene.
Das heißt, du hast noch keine Antwort gefunden, welcher Charakter du am liebsten wärst?
Nee, aber ich würde einfach das Ganze da in England, in der Zeit, in diesem abgefahrenen Haus, direkt am Meer, auf dem Boot, auf der Suche nach dem Riesenalg auf dieser Insel. Und dann, wenn ich schon wüsste, dass es am Ende gut ausgeht, wäre ich sofort all in.
Es sind bei mir auch eher historische Bücher. Gegenwartsbücher finde ich relativ selten welche, wo ich sagen würde, das möchte ich jetzt aber auch mal erleben. Nee. Ist mir zumindest nicht wirklich was eingefallen.
Nee.
Aber ich habe ein Buch gefunden, wo ich zumindest so elektrisiert war, wie ich es gerade beschrieben habe, weil ich es aufschlug, die ersten Seiten las und dachte, hier geht es um etwas, was ich als Thema so spannend finde, dass ich es unbedingt lesen möchte. Nämlich Die echtere Wirklichkeit von Raffaella Edelbauer, eine österreichische Autorin. Und Grüße an Franziska und Romana. Wir waren bei Romana zu Gast in ihrer Radiosendung, die sie in Österreich ausstrahlt. Und da hat sie uns die Frage gestellt, zum Beispiel von Franziska, warum stellt ihr so wenig österreichische Bücher vor? Sie hätte gerne mehr. Also extra für euch.
Wir stellen schon viel österreichische
vor. Wir stellen schon viel vor. Ich erinnere mich an Theresa Preauer, die wir vorgestellt haben, unter anderem, und Clemens Setz und viele, aber extra für euch habe ich Raffaella Edelbauer mitgebracht. Ein Buch, das ich über den Jahreswechsel gelesen habe auf Norderney, und auf der Rückfahrt habe ich mich wirklich zum ersten Mal über eine Zugverspätung gefreut, weil ich merkte, oh Gott, ich schaffe das ja gar nicht, bis wir in Hannover ankommen. Und danke, danke an die unbefugten Personen im Gleis, die genau so lange da waren bei Wunsdorf, dass ich erst dann in Hannover ankam, als ich auf der letzten Seite angekommen war. Das war wirklich... Trotzdem geht nicht auf Gleise, aber in dem Moment habe ich mich darüber gefreut. Es ist vorweg gesagt ein ziemlich kompliziertes Buch mit vielen Handlungsebenen und mit viel Philosophie, denn es geht um nichts weniger als um die Wahrheit. Die ist nämlich durch Fake News immer stärker bedroht und eine Gruppe von selbsternannten Terroristen, die sich Aletheia nennt, also das griechische Wort für Wahrheit, die hat den Fake News nun den Kampf angesagt. Schuld sind für sie nicht irgendwelche Populisten, sondern nein, Philosophen wie die Poststrukturalisten Michel Foucault und Jacques Derrida, die nämlich gesagt haben, die Wahrheit ist subjektiv, soll heißen, jede und jeder von uns verfügt über die eigene Wahrheit und sagt, es muss aber so sein, weil ich sehe ja, dass es so ist. Und das ist falsch, sagt Aletheia, es kann nur eine Wahrheit geben. Und das Tolle ist ja, dass immer um diese Wahrheit gerungen wurde. Und wir verlernen das aber, wenn wir immer gleich glauben, dass wir im Recht sind. Also wenn wir Meinung mit Wahrheit verwechseln. Und da gibt es dann erschreckende wie auch lustige Szenen in einem Bierzelt, wo ein ganz erzkonservativer Redner die angetrunkene Menge mit seinen kruden, Trump-ähnlichen Reden in Ekstase bringt. Und gleichzeitig gibt es ganz viele theoretische Abhandlungen. Aber weg mit der Theorie, was Edelbauer nun macht, ist toll, weil sie selbst beim Erzählen die Wahrheit nicht so ganz genau nimmt. Ihre Protagonistin heißt Petra, genau wie bei Colin Hoover.
Ja, schön, aber ihr eigentlicher Name?
Sie nennt sich By Proxy.
Allein schon.
Ja, ein Name aus dem Hackerinnenmilieu, sage ich mal. Und ist seit einem Unfall querschnittsgelähmt, einem Unfall, bei dem sie ihre beste Freundin verloren hat. Die ist im Auto verbrannt, sie konnte sich gerade noch rausretten. Aber wir merken in Rückblenden relativ schnell, auch dieser Geschichte dürfen wir nicht so ganz trauen. Auch das ist möglicherweise nicht die ganze Wahrheit. Und By Proxy wird jetzt von dieser Terrorgruppe aufgenommen, die bislang nicht wirklich terroristisch ist, eher so ein abgehalfterter Lesekreis an Dauerstudenten, könnte man sagen, die einen Anschlag vorbereitet, der darin besteht, die Tür eines Philosophieprofessors an der Uni zuzumauern. Das ist das Schlimmste, was sie sich vorstellen können. Aber nicht mal das kriegen sie hin, weil sie zu wenig Mörtel dabei haben. Da gibt es Bernward, der an der Uni ewig auf die nächste frei werdende Stelle wartet, sie dann doch nicht bekommt. Brigitte, Tochter eines steinreichen Vaters, von dem sie sich aber abgekehrt hat, um sich selbst zu beweisen. So ein bisschen Ulrike Meinhof-Vibes sind damit drin. Die ganze Gruppe verbringt Stunden damit, Theorie zu lesen, verzettelt sich dann aber in Diskussionen und schafft am Ende gar nichts. Der Strom wird abgestellt, die Wohnung verfault, das Geld geht aus. Und By Proxy spielt sie jetzt gegeneinander aus und bringt sie dazu, sich irgendwann doch für richtige Terroristen zu halten und einen richtigen Anschlag zu wagen, mit dem sie aber auch heillos überfordert sind. Das vielleicht erstmal vorweg, denn ich sehe schon deine etwas gerunzelte Stirn. Meine Wahrheit ist, das ist ein ganz, ganz verwirrendes, aber auch ein ganz, ganz großartiges Buch, das ich nicht weglegen konnte.
Ja, siehst du, und das ist ein Buch, was mich einfach gar nicht erreichen konnte, weil ich das Gefühl hatte, da ist von allem irgendwie zu viel drin. Zwischendurch dachte ich immer wieder, ah, jetzt bin ich drin in dem Buch. Es gibt auch witzige Passagen und Formulierungen. Und ich finde eigentlich das Setting, was sich Raffaella Edelbauer da ausgedacht hat, das ist auch cool mit dieser super schrägen Protagonistin bei Proxy und diesem, man hat die sehr vor Augen, diese Studenten, die einfach nichts auf die Reihe kriegen und die ganze Zeit nur rumlabern, sind ja auch alles so verschiedene, sehr interessante Charaktere. Das mochte ich schon gerne, aber immer wenn ich dachte, jetzt bin ich drin, zack, plötzlich wieder philosophischer Diskurs oder was zur Evolutionsbiologie. Manchmal in den Dialogen der Gruppe, manchmal einfach kursiv wie aus so einem Lehrbuch reinkopiert. Und da hatte ich dann wirklich das Gefühl, mir wird es hier als Leserin extra schwer gemacht. Und das hat mich, ehrlich gesagt, ein bisschen geärgert. Und ich sehe, warum die Feuilletons hier durchdrehen bei dem Buch. Es gibt ja, es sind hinten auf dem Cover sind ja auch ein paar Zitate schon drauf. Diese Autorin ist eine virtuose Diskursjongleurin, zum Beispiel aus der SZ. Mir ist das insgesamt wirklich zu artsy. Ich sag mal böse. Das ist für mich intellektuellen Porn. Ich weiß, warum die Leute das toll finden. Ich will dich jetzt auch, das ist ein bisschen unangenehm für mich, weil ich dich damit persönlich auch angreife. Es tut mir sehr leid, Jan. Aber ich habe mich geärgert, weil ich dachte so, du kannst doch gut schreiben. Du hast mich doch jetzt hier schon in dieser Szene. Hier möchte ich weiterlesen. Ich möchte über diese Charaktere was erfahren. Und dann kommt so ein Philosophenkram da plötzlich rein.
Ja, aber ich mochte diese Brechung in dem Ganzen auch, weil die ganze Philosophie am Ende bringt sie ja weder der Gruppe etwas, noch bringt sie bei Proxy etwas. Also sie macht ja selber das auf und ironisiert.
Ja, aber dazu muss ich das ja erstmal lesen und dann denke ich so, ja, dann lese ich halt Foucault direkt. Ich war schon genervt genug, als das Buch mit so einem Foucault-Kram anfing, bevor überhaupt irgendwas in der Handlung losging. Und dann halt wirklich diese reinkopierten Sachen und deswegen von allem zu viel, diese Szene, die du geschildert hast in dem Bierzelt, das war auf eine Weise wirklich toll, weil sie das richtig gut eingefangen hat. Also ich glaube wirklich, dass so in Bayern in so einem Bierzelt kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber es war mir zu viel und zu lang. Ich dachte, das muss ich jetzt irgendwann mal aufhören. Ich habe verstanden, was du willst. Ich habe verstanden, dass du solche Leute doof findest. Aber jetzt reicht es mir irgendwie, weißt du? Es war mir insgesamt wirklich von allem irgendwie zu viel.
Ja, spannend. Weil also ich hatte dieses Gefühl beim Lesen auch immer mal wieder. Ich habe mich auch gefragt, warum erfahre ich jetzt was über die Evolutionsbiologie, dass das Küssen unter den Menschen aus einem tierischen Trieb stammt, der das Küssen jetzt nicht unbedingt schöner macht. Nämlich es liegt daran, dass Vögel so ihre Jungen füttern und das Essen quasi vom einen Schnabel in den anderen hineinwürgen. Deswegen fühlt sich das aber auch so gut an. Das sind dann immer so kleine
Facts,
die ich dann mitnehme und mich daran freue. Aber ich mochte diese Gegeneinanderstellung, dass es eben auf der einen Seite diese Philosophieblöcke hat. Und ganz ehrlich, es geht nicht darum, dass man die in dem Moment versteht, sondern es ist ein bisschen ein Illustrieren dessen, was diese Gruppe da eigentlich macht und damit ja gleichzeitig auch lächerlich gemacht wird, wenn man das zu ernst nimmt und nicht etwas rausziehen kann, mit dem man selber etwas anfangen kann. Ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann am Ende sagt, Foucault, die Gedanken, habe ich jetzt keine Lust, mich mit denen auseinanderzusetzen, weil das auch gar nicht nötig ist für das Verstehen des Buches.
Ja, aber es unterbricht ja den Lesefluss komplett, wenn da plötzlich so inkursiv was reinkopiert ist.
Ja, und damit wirst du immer wieder auf dich selber zurückgeworfen, um dich zu fragen, was lese ich hier eigentlich für eine Geschichte? Was ist denn überhaupt das, was sie erzählen will? Und da finde ich zum Beispiel diese Freundschaftsgeschichte, die Rückblenden, sie und ihre beste Freundin, die dann plötzlich, die sind ganz eng miteinander und dann merkt sie aber irgendwann doch, oh je, das ist mir aber viel zu eng, die fängt ja an, dieselben Sachen zu tragen wie ich, manchmal sogar meine Sachen. Ne? Also so eine Thriller-Story, die sich da auftut. Und so langsam verschiebt sich aber wieder alles. Und am Ende weiß man auch da nicht, hat sie das wirklich erfunden. Und dann bekommt es so eine Computerspiel-Dramaturgie auch noch.
Ja, auch
und
noch.
Auch noch, genau. Und ich fand das wahnsinnig spannend zu lesen, wie sie die eben miteinander vermischt. Aber ich verstehe auch, was dich daran irritiert und gestört hat, weil es ist ein Buch, wenn wir das Porn durch Nerd ersetzen beispielsweise, man muss auch schon eine gewisse Vorliebe haben, so etwas zu lesen, was eben so viele Ebenen miteinander verwischt und was mit der Geschichte am Ende gar nicht mehr so viel zu tun hat, sondern eher die Frage ist, was macht es mit dir selber, wenn es auf dich zurückgeworfen wird?
Ja, und das sieht man ja immer wieder, das ist halt unterschiedlich, wie man Bücher liest. Ne? Ich merke immer, dass etwas für mich ein gutes Buch ist, wenn ich Lust habe, zu dem Buch wieder zurückzukehren. Wenn ich mehrmals am Tag an das Buch denke, sag so, ach, heute Abend habe ich wieder Zeit, da weiterzulesen. Das können ganz verschiedene Bücher sein. Aber manchmal passiert das halt auch nicht. Und dann ist es eher so eine Pflichtaufgabe wie jetzt, dass ich das halt für den Podcast lesen muss, in Häkchen, weil wir ja darüber sprechen wollen.
Wie dir ging es offenbar auch Nicole, die uns geschrieben hat und gesagt hat, ich habe es versucht, weil ich die Inkommensurablen, ein anderes Buch, frühe Zehnerjahre in Österreich, wirklich gut fand. Aber nach 100 Seiten habe ich es beiseite gelegt. Passiert mir nicht oft. Ich fand es wohl zu schräg und mochte den Ton nicht, sagt Nicole. Natalie hingegen fand es auch richtig gut und sagt, mit diesem Buch hätte sie Raffaele Edelbauer komplett begeistert und sie hat jetzt auch begonnen, die weniger bekannten Werke von ihr zu lesen. Also so unterschiedlich können Geschmäcker dann wahrscheinlich auch sein, was ja auch immer wieder schön ist.
Ja, und immer wieder interessant, finde ich auch. Vor allen Dingen, du hast ein Buch mit jemandem zusammen gelesen und man fand es beide toll und dann liest du das nächste und man hat total unterschiedliche Meinungen. Ich finde das auch interessant.
Also mein Detox nach Colin Hoover, was Anspruch betrifft, war Raffaela Edelbauer die echtere Wirklichkeit. 448 Seiten hat es, ist bei Klett Cotta erschienen und kostet 28 Euro, Philosophie-Grundstudium inklusive.
Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Buch, aus dem du das Essen mitgebracht hast. Das Geschenk des Meeres heißt das Buch und so hast du ja auch unsere literarische Vorspeise heute genannt. Geschenke des Meeres. Sehr poetisch, Jan. Ich werde gleich noch weiter davon essen. Das Geschenk des Meeres ist von Julia A. Kelly, von der hatte ich noch nie was gehört vorher. Und es sieht schön aus. Ja. Es ist im Mare Verlag erschienen und es ist so eine Art blauer Linoldruck von so einem Haus an einem Meer auf dem Cover. Und ich hatte es mit im Sommerurlaub, weil ich dachte, Sommerurlaub, Meer, Geschenk des Meeres, passt gut, nehme ich mit. Habe ich aber nicht geschafft zu lesen. Dann lag es ganz lange neben meinem Bett und ich war immer so, lese ich das jetzt? Ach nee, ich habe noch was, ich muss erst das. Wie das manchmal so ist. Und dann habe ich es jetzt gerade vor kurzem, habe ich gedacht, so, ich lese jetzt mal kurz rein. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so gut, ist ja jetzt auch schon ein halbes Jahr alt. Dann kann ich es guten Gewissens irgendwie weglegen. Und dann habe ich angefangen und habe es quasi in einem Rutsch durchgelesen. Es spielt in Schottland, hast du ja auch schon gesagt, im Winter 1900. Der Fischer Josef findet einen Jungen angespült am Strand und bringt den, der lebt, aber ist halt sehr entkräftet. Und der Fischer Josef bringt ihn zum Pfarrer und seiner Frau, damit die sich um ihn kümmern und ihn wieder aufpäppeln. Der sagt auch ganz lange gar nichts, man weiß gar nicht, wo der herkommt. Und das Seltsame ist, dieser Junge sieht aus wie der Sohn von Dorothy, der Lehrerin im Ort. Das ist so eine Zugezogene, die nie so richtig akzeptiert wurde in diesem Dorf. Und Dorothys Sohn wiederum ist vor Jahren verschwunden in einer Sturmnacht. Und das ist schon so ein bisschen spooky irgendwie. Und dann ist es so, dass die Pfarrersfrau selbst ein Kind bekommt. Das heißt, sie kann sich nicht mehr um diesen unbekannten Jungen kümmern. Deswegen nimmt Dorothy ihn bei sich auf, ein bisschen widerwillig, weil sie halt auch Angst hat, dass es zu viele schlimme Erinnerungen bei ihr weckt, wenn sie diesen Jungen, der auch genauso alt ist wie ihr Sohn, der damals verschwunden ist, wenn sie den bei sich aufnimmt. Alle wissen natürlich, das kann nicht derselbe Junge sein. Ist ja klar, ist ja kein Fantasy-Roman. Aber irgendwie kommt dieser Verlust von damals bei allen jetzt wieder hoch und wird überall auch wieder diskutiert. Und die Leute im Dorf stellen sich dieselben Fragen, wie ich mir beim Lesen gestellt habe. Warum war Josef damals mit am Strand und jetzt wieder? Warum sind Dorothy und Josef eigentlich nicht zusammen, obwohl es eine Zeit lang ja so aussah? Was ist mit Dorothys Mann passiert? Und nach erfährt man die ganze Geschichte. Es gibt verschiedene Perspektiven in dem Buch und zwei Zeitstränge. Also es ist auch nicht ganz unkompliziert zu lesen. Es ist wirklich auch raffiniert komponiert. Und was bei mir sehr ungewöhnlich ist, es sind gar keine Post-its in diesem Buch. Ja, lustig, ne? Es ist einfach wirklich, ich habe das einfach so durchgelesen. Ja. Habe kurz gezuckt, weil es schon irgendwie auch traurig ist und ich lese nicht so gerne traurige Bücher, aber abschließend finde ich, es ist einfach ein schönes Buch.
Jetzt muss ich einmal fragen, bei Colin Hoover sehe ich ganz viele Post-its in unterschiedlichen Farben. Haben die Farben eine Bedeutung?
Nein. Okay. Ich habe mal geschenkt bekommen, so eine Post-it-Palette, wo so ganz viele Farben drauf sind. Nee.
Ah, ich dachte, rot ist vielleicht spicy. Das wären aber ein bisschen wenig Post-its in der Richtung. Nein. Julia R. Kellys Buch, Das Geschenk des Meeres, habe ich auch wirklich richtig gern gelesen, weil zum einen diese Geschichte so faszinierend ist und am Anfang man sich ja selber auch fragt, ist das vielleicht doch, also nicht Fantasy, aber wie kann das eigentlich sein? Weil nicht nur ist der Junge gleich alt und sieht gleich aus, er trägt auch noch einen Stiefel, der genauso aussieht wie der andere Stiefel, den damals der Sohn von Dorothy zurückgelassen hat oder der angespült wurde. Also eigentlich denkt man ja die ganze Zeit, das kann gar nicht sein und will dann schon wissen, was ist jetzt wirklich die Geschichte dahinter. Und was mir aber auch besonders gut gefallen hat an diesem Buch, das ist diese Gemeinschaft in dem Dorf, die gezeigt wird. Mrs. Brown, die Ladenbesitzerin, ist, glaube ich, sowas wie meine Lieblingsfigur geworden in dem Ganzen. Die am Anfang auch relativ spröde ist, die dann vorsichtig versucht, als Dorothy ankommt, halten sie ja alle für die eingebildete Dame, die mal von ihrem hohen Ross runterkommen soll, was bei Dorothy einen ziemlichen Trigger auslöst, denn das hat ihre Mutter zu ihr auch immer gesagt. Und Mrs. Brown versucht dann zumindest, indem sie sie zum Stricken einlädt, irgendwie ihr das Gefühl zu geben, dass sie hier willkommen sein könnte, kann das aber nicht besonders gut, wie das halt so die wortkargen Menschen an der Küste oft nicht so richtig gut können. Das hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Und dieses Springen zwischen den Ebenen fand ich auch schön, weil es so ruhig passiert. Mhm. Also es steckt ja so viel drin und man spürt, aber sie nimmt sich die Zeit, Julia R. Kelly, auch uns mitzunehmen und zu gucken, warum hat es denn zwischen Joseph und Dorothy nicht geklappt? Was ist eigentlich mit Agnes, einer anderen Frau, die da ist? Warum ist die so geworden und warum hat sie diesen schrecklichen Mann geheiratet? Das wird eben, wie es ja oft in Büchern auch so ist, nicht mal eben schnell hin erzählt, sondern es wird hier wirklich entwickelt. Und dieses Atmosphärische, das fand ich am Ende sogar noch stärker als die Geschichte.
Also ja, diese Dorfgemeinschaft, diese Stimmung in dem Dorf, ja auch die Zeit 1900, als vieles noch anders war. Und das ist wirklich so lustig, weil es ist einfach so das Gegenteil von solchen Büchern wie Colin Hoover, wo so eine 1-zu-1-Erzählung. Und hier steckt einfach so viel mehr da drin. Und ich fand es trotzdem auch spannend. Ich war von vielen Sachen auch überrascht, wie sie sich entwickelt haben. Und das ist ganz geschickt gemacht und gar nicht auf Pointe hin, sondern wirklich auf Entwicklung hin erzählt. Und also viele Charaktere haben ja auch ein wirklich kein schönes Leben. Auch dort ist ja einfach eine schreckliche Kindheit und ist dann sehr einsam in diesem Dorf. Und trotzdem fand ich es am Ende schön.
Es ergeben sich ja auch neue Chancen. Und wir sehen ja auch Menschen, die ihren Frieden gemacht haben oder endlich ihren Frieden machen können mit etwas. Also es hat ja eben auch, deswegen heißt es ja auch das Geschenk des Meeres und nicht der Schrecken des Meeres zum Beispiel. Ne?
Weil dieser unbekannte Junge einfach in diesem Dorf sehr viel heilt am Ende.
Er löst eben etwas aus, was lange Zeit einfach nicht geheilt war, was so ein bisschen vernarbt, unausgesprochen zurückgeblieben ist und jetzt müssten die Menschen im Dorf sich damit auseinandersetzen. Und das ist dann, finde ich, eben auch eine ganz tröstliche Botschaft, dass man auch lange währende Wunden vielleicht noch einmal heilen kann, dass man lange währende Streitigkeiten vielleicht dann doch noch einmal zu einem Ende bringen kann und dass am Ende es nicht zu spät ist, auch wenn es einem vielleicht so vorkommt.
Sehr schön gesagt, Jan. Das Geschenk des Meeres von Julia R. Kelly, deutsch von Claudia Feldmann. Sehr gut übersetzt, muss man an dieser Stelle sagen.
Auch wenn sie Brot nicht mit Bannockbrot übersetzt hat. Aber
nein,
das ist nicht Claudia Feldmanns Fehler.
Absolut nicht. Das ist eine falsche Erinnerung von Jan. Erschien im Mare Verlag, 362 Seiten für 25 Euro.
So, das waren jetzt bis hierhin, vielleicht habt ihr mitgerechnet, schon 1216 Seiten, die wir vorgestellt haben. Und der All-Time-Favorite, der folgt ja noch.
Ja, und wir haben es ja am Anfang schon gesagt, es soll auch darum gehen, wie wir es eigentlich schaffen, so viel zu lesen. Das ist, glaube ich, die häufigste Frage, die an uns gerichtet wird. Also sowohl bei Veranstaltungen als auch in Mails oder mal bei Instagram oder in den Kommentaren. Tabea hat das zum Beispiel geschrieben und will in dem Zusammenhang auch wissen, wie sieht denn überhaupt unser Arbeitsalltag aus? Lest ihr während der Arbeitszeit?
Tja, auch natürlich.
Ja?
Also, ja, wenn ich tatsächlich mal Zeit habe. Oh, das darf jetzt natürlich niemand hören. Manchmal habe ich solche Konferenzen, an denen ich teilnehmen muss, aber nicht aktiv. Und dann habe ich mir auch schon mal ein PDF auf den Bildschirm gezogen und habe während der Konferenz das PDF gelesen. Das kann man dann so mit einem Finger weiter scrollen. Mhm. Aber das muss unter uns bleiben.
Das bleibt total unter uns.
Aber,
Passivkonferenz.
Aber ansonsten hätte ich natürlich gerne mehr Zeit, aber mein Arbeitsalltag ist auch so schon ohne zu lesen sehr, sehr ausgefüllt.
Ja, also ich lese, glaube ich, nie im Arbeitsalltag. Wenn bei solchen Konferenzen, Jan, wo du das PDF heimlich scrollst, da bastle ich Sachen für die Eat, Read, Sleep Community. Zum Beispiel schneide ich so Button-Sachen aus, die dann hinterher in Buttons gepresst werden, so Eat, Read, Sleep Logos aus Papier. Das mache ich sehr viel in dieser Art von Passivkonferenzen. Ja, also ich lese, haben wir ja schon oft erzählt, ich lese hauptsächlich abends, im Sommer mehr als im Winter, weil ich gerne draußen auf der Bank sitze und lese. Und deswegen hoffe ich sehr, dass es bald wieder ein bisschen wärmer wird. Dann kann ich mein Lesepensum ein bisschen hochschrauben.
Und ich lese also sehr viel im Zug. Das kann ich sehr gut, alles andere dann auszublenden. Und weil ich ja sehr viel zwischen Hamburg und Hannover hin und her fahre. Ich lese eigentlich fast nie im Bett. Also auch nicht zum Einschlafen, sondern ich lese abends zum Runterkommen, aber das dann doch eher im Lesesessel oder auf dem Sofa. Oder
ja, lustig, ich lese sehr viel im Bett. Ich liebe es, im Bett zu lesen. Finde ich ganz herrlich.
Also Tabea, wir lesen eigentlich überall, aber auch da 1415 Seiten mal eben in 2 Wochen zu lesen, was ja die normale Zeit ist, die wir zur Vorbereitung für einen Podcast haben. Puh, also da bin ich manchmal selber überrascht, wie wir das eigentlich wieder hingekriegt haben.
Klar, ich denke da auch oft drüber nach und ich denke manchmal auch, ich würde eigentlich gerne noch viel, viel mehr lesen. Und die Antwort auf diese Frage, wie schaffen wir das eigentlich, ist natürlich, wir lesen wahrscheinlich schneller als viele andere Menschen. Vielleicht auch, weil es natürlich auch ein Teil unseres Jobs ist. Das heißt, es ist auch so eine Routinegeschichte. Die Frage, ob ich abends noch lese, in meinem Fall, die stelle ich mir gar nicht, sondern das ist einfach ganz normal, das mache ich einfach immer, weil ich unter anderem weiß, ich muss diese 4 Bücher für die nächste Folge lesen, aber eben auch, ja, weil das schon immer, das ist ein bescheuertes Wort, aber schon immer mein Hobby war.
Aber das hilft natürlich als Antwort euch immer relativ wenig, wenn wir sagen, na gut, wir können es halt, weil wir es immer schon machen. Deswegen dachten wir, es gibt ja auch Menschen, die sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen, vielleicht auch erklären können, wie man sowas denn lernen kann, schneller zu lesen, weil sie sich beruflich mit diesen Fragen auseinandersetzen.
Genau, und bei der Suche nach der richtigen Gesprächspartnerin zu dieser Frage habe ich mich an einen coolen Science Slam erinnert von Pauline Schröter. Den habe ich mal gesehen und der behandelte die Frage, wie lernt man eigentlich lesen? Den gibt es auch noch bei YouTube, können wir euch in den Shownotes verlinken. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Und mir hat das gefallen, wie Pauline das erklärt hat. Die ist Psycholinguistin, das heißt, sie beschäftigt sich mit der Schnittstelle zwischen Linguistik und Kognitionspsychologie. Und da dachte ich, Pauline kann bestimmt auch gut erklären, wie schafft man es eigentlich, besonders schnell zu lesen?
Und dieses Interview haben wir schon vor einiger Zeit aufgenommen. Da war Katharina noch ganz gesund, also nicht wundern, wenn ihr gleich einen Unterschied in der Stimme hört.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Hallo, herzlich willkommen, Pauline Schröter.
Hallo.
Ja, wir freuen uns, dass du Zeit hast. Und unsere erste Frage wäre mal, was liest du denn gerade?
Ich bin gerade fertig geworden mit Die spürst du nicht von Daniel Glattauer.
Ah.
Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
Doch.
Daniel Glattauer bestimmt, oder?
Daniel Glattauer auf jeden Fall. Gut gegen Nordwind war doch sein absoluter
Das war sein erstes.
Genau.
Ich glaube, sein Debüt.
Genau, glaube ich auch. Und das fand ich richtig super. Mhm. Dieses, was du gerade erwähnt hast, habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Aber wie schnell hast du das denn gelesen, Pauline?
Oh Gott, da fragt ihr mich was. Also ich bin ja jetzt zweifach Mama seit ein paar Monaten und da kommt man nicht mehr so viel zum Lesen. Und wenn ich zum Lesen komme, dann ist es meistens abends im Bett. Und ich finde mich dann auch nicht selten mit meinem Kopf im Buch wieder, nach ein paar Seiten.
Schlafend.
Genau, also ich schaffe nicht mehr so viele Seiten am Stück, wie es früher mal war. Also ich würde schon sagen, ich brauche aktuell für so einen Roman schon ein paar Wochen.
Ich glaube, so geht es den meisten unserer Hörerinnen und Hörer auch.
Aber wir haben ja meistens nicht ein paar Wochen, wenn wir Bücher auslosen auf unsere Bestseller-Challenge. Und wir kriegen ganz oft die Frage, wie schafft man das eigentlich, so viel zu lesen?
So schnell zu lesen
auch. So viel und so schnell. Hast du da denn Tipps? Natürlich, keine 2 Kinder haben wäre ein Tipp, aber das lässt sich jetzt schwerer umsetzen. Wie kann man das denn schneller hinkriegen?
Es gibt ja diese Leute, die immer überall lesen können, ne? Die immer irgendwie in E-Reader oder ein Buch einstecken haben und das dann zücken bei 5 Minuten S-Bahn fahren oder sowas. Das finde ich ja ganz toll. Ich muss da irgendwie auch immer ein bisschen reinkommen, bevor es bei mir dann richtig flüssig läuft. Also ganz besonders beim Lesen gilt, Übung macht den Meister. Wenn man schnell lesen können will, dann muss man lesen, 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 lesen. Da führt gar kein Weg dran vorbei.
Ah, das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung für alle, die gerne lesen. Man muss dann auch die Zeiten finden, genau was du gesagt hast. Manche schaffen es in der U-Bahn, darüber hatte ich neulich mit Daniel auch geredet, Jan. Der liest ja auch immer überall, wo er kann. Das habe ich früher auch gemacht, mache ich nicht mehr. Bin so wie du, Pauline, ich brauche einen Moment. Also ich brauche auch das Wissen, ich habe jetzt irgendwie mindestens eine Stunde Zeit, um richtig in das Buch auch zu versinken. Aber sagen wir mal, man hat sich diese Zeiten geschaffen, aber kann man das dann noch irgendwie verschnellern?
Also ich sag mal jein. es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, das zu optimieren, ne? Den Leseprozess zu optimieren. Wir müssen ja auch nochmal unterscheiden, das wollte ich vorhin schon einwerfen, als wir uns darüber unterhalten haben, wo liest man denn und wie schnell liest man, kommt ja ganz auf die Ziele an, die man beim Lesen hat. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie schnell einen Artikel überfliegen will, den ich für irgendeinen Vortrag brauche oder was in der Zeitung lese, was mich brennend interessiert, wo ich einfach wissen will, was ist da rausgekommen, ne, bei der Debatte, dann lese ich ja ganz anders, als wenn ich zur Unterhaltung lese. Gibt ja auch Leute, die Gedichtsbände lesen, ne? Da nützt es mir gar nichts, wenn ich da ganz schnell irgendwie drüber springe. Aber sagen wir mal, ich lese jetzt zur Unterhaltung und ich möchte, das ist ja so euer Use Case, ne? Also die Menschen lesen gerne Romane, aber sie möchten eigentlich 2 mehr Romane im Jahr schaffen, als sie es aktuell tun. Um dann zu erklären, wie man diesen Leseprozess beschleunigen kann oder die Geschwindigkeit erhöhen kann, muss man erstmal verstehen, wie der eigentlich funktioniert. Also wie liest das Gehirn eigentlich?
Und deshalb haben wir dich eingeladen. Achtung! Wir sind gespannt. Erklär es uns.
Also, wenn man anfängt zu lesen, dann liest man ja erstmal fundamental anders, als ein geübter Leser das dann Jahre später tut. Eigentlich ist es ja eine Wahnsinnsleistung, die das menschliche Gehirn da vollbringt, die uns ja gar nicht so in die Wiege gelegt ist. Ne? Allein deshalb, weil das Schriftbild, ne, überhaupt diese Art der Kommunikation, das gibt es ja noch nicht so lange im Vergleich. Ne? Jedenfalls hat man letzten Endes ein System geschaffen aus arbiträren Zeichen.
Arbiträr Buchstaben. Heißt in dem Fall?
Völlig zufällig gewählt. Das sieht man allein daran, dass es ja in anderen Sprachen ganz andere Buchstaben gibt.
Also wir hatten dann irgendwann 26 plus x
Buchstaben. Genau, im Deutschen hatten wir dann irgendwann diese 26 Zeichen. Und die Gesellschaft hat sich darauf verständigt, das, was jetzt aussieht wie ein Dach mit einem Querbalken, das nennt man A und das spricht man A aus wie in Affe. Im Deutschen ist das verhältnismäßig einfach im Vergleich zu anderen Sprachen, weil Deutsch eine orthografisch sehr transparente Sprache ist. Das bedeutet, wenn ich diese 26 Buchstaben gelernt habe und die Laute, die damit in Verbindung stehen, also die Phonologie, dann kann ich eigentlich schon so gut wie alles lesen.
Aber was passiert dann im Gehirn, wenn ich diese Buchstaben irgendwann internalisiert habe? Irgendwann lese ich ja nicht mehr A, F, F,
genau,
E,
genau, am Anfang tue ich das, ne? Also da lautiere ich, also ich lese dieses A, F, E, A, Fe und dann erkenne ich irgendwann A, Fe, das ist wahrscheinlich Affe. Das heißt, am Anfang zieht das Gehirn Buchstabe für Buchstabe zusammen, kramt dann die dazugehörige Phonologie raus, dann kommt dann noch die Semantik dazu, also das, was das Wort bedeutet. Und eigentlich habe ich dann erst gelesen. Also erst, wenn ich verstehe, da steht Affe und ich weiß auch, was das ist.
Also
am Anfang dekodiere ich. Ich entziffere das.
Das heißt ja doch, dass das Gehirn macht sich so eine Art Lexikon dann irgendwann selber, oder?
Ja, das Gehirn speichert das Wort dann im Idealfall. Im Idealfall habe ich dann Affe gesehen und beim nächsten Mal, also ich werde mir das ein paar Mal erlesen müssen. So schnell geht das nicht. Aber wenn ich das dann 2 Hände voll mal gelesen habe, dann erkennt das Gehirn diese Buchstabenkombination und sagt, ah, das kenne ich doch, das habe ich schon mal gesehen. Das rufe ich jetzt ab und dieser Ort, wo das abgerufen wird, den nennt man in der Linguistik mentales Lexikon.
Ist ja ein bisschen wie so ein, wie bei Spionen, wenn die so eine Verschlüsselungsmaschine Enigma-mäßig haben, haben wir da uns im Gehirn gebaut für Buchstabenkombinationen.
Genau. Und dort sind die Wörter, also das Schriftbild, die Buchstabenkombination ist gespeichert und die dazugehörige Phonologie, also die Aussprache und die dazugehörige Semantik, die Bedeutung des Wortes. Und wenn ich jetzt viel lese, dann greift das Gehirn einfach immer auf dieses Lexikon zu und spuckt mir sofort all das aus, also all diese 3 Dinge.
Deswegen ist es dann auch bei Kindern wichtig, dass sie besonders viel lesen, damit sich dieses Lexikon besonders schnell aufbaut.
Genau. Richtig? Man spricht da von der Tiefe der Einträge. Also je öfter ich das Wort gesehen habe, deswegen Übung macht den Meister, desto tiefer ist dieser Eintrag und desto schneller kann ich das erblättern sozusagen. Also wenn wir jetzt bei dieser Lexikon-Analogie bleiben.
Das heißt doch, dass also so ein Grundschulkind, wenn es dann ein paar Mal das Wort Affe gelesen hat und muss nicht mehr lesen, sondern kann vielleicht relativ schnell Affe lesen. Mhm. Und Jan und ich können wahrscheinlich schon im Bruchteil einer Sekunde, wenn wir auf das Wort drauf gucken, erkennen Affe.
Genau, beim Lesen, jetzt sind wir schon beim Leseprozess angekommen, springt das Auge und euer Auge würde dann auf die Mitte dieses Wortes fallen und würde sofort sehen, ah, hier habe ich 2 Fs in der Mitte und links und rechts ein Vokal, kann eigentlich nur Affe sein. Das würde das Muster sofort erkennen. Und wenn ich jetzt aber ein geübter Leser bin und schon ganz viele auch nicht nur Buchstabenkombinationen, sondern auch Wortkombinationen schon ganz häufig gesehen habe, zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal beim Affen, was macht denn so ein Affe? Was kommt denn häufig miteinander vor? Welche Wörter?
Ist Bananen.
Genau, der Affe isst Banane. Ja, da habe ich jetzt schon wieder ein Verb dazwischen, aber Affe und Banane gehört ja zusammen. Ne? Oder der, sagen wir mal, der große Affe oder der braune Affe oder irgendwie so ein Adjektiv, was damit sehr häufig in Verbindung steht. Dann würde das mein Auge als Wortgruppe erkennen. Das habe ich schon so oft gesehen, dass ich den Artikel und das Adjektiv auch nicht mehr mitlesen muss.
Ja, und das
erkenne ich.
Und das bezieht sich dann irgendwann auch auf ganze Sätze, richtig?
Naja, also
kurze Sätze.
Ganz kurze Sätze. Ja, also gemessen wird das in der Wissenschaft mit einer Methode, die nennt sich Eye-Tracking. Da kann man ganz genau sehen, wo der Blick hinfällt und wohin er springt. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, dass man quasi von Wort zu Wort springt und dann womöglich auch mal Wörter auslässt, weil man die im Vorbeifliegen sieht. Beziehungsweise, das stimmt auch nicht ganz, man sieht die, wenn man gelandet ist mit dem Auge an der Stelle, das nennt sich Fixation. Von dieser Fixation aus kann ich ein bisschen nach links und ein bisschen mehr nach rechts noch Buchstaben verarbeiten. Das heißt, ich sehe die nicht, während ich springe, da kann man nicht lesen, während das Auge springt, aber wenn ich lande, kann ich links und rechts davon was erkennen. Und dieser Bereich, der nennt sich das periphere Sehen, der ist bei geübten Lesern sehr gut ausgeprägt. Mhm. Und die sehen dann schon aus, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, aus dem Augenwinkel, ah ja, da kommt noch eine Präposition und ein Artikel. Und dann kommt noch ein Ort, der fängt mit, weiß ich nicht, wenn wir jetzt beim Affen bleiben, mit B an, der Affe wohnt im Baum. Dann muss ich das nicht mehr lesen. Dann hat mein Gehirn so viel Vorinformation aus diesem peripheren Sehen gezogen, dass es sich das zusammenreimen kann. Und wenn ich jetzt ein bestimmtes Ziel habe, wenn ich einen Text lese, zum Beispiel, weil ich unbedingt wissen will, was der Affe macht, mir aber eigentlich gar nicht so wichtig ist, wo der wohnt, dann weiß mein Gehirn das ja. Und dann kann mein Gehirn auch ganz leicht sagen, okay, das ist jetzt irrelevant. Da steht irgendwo, wo der Affe wohnt, das ist mir jetzt aber gerade total egal, also springe ich weiter mit meinem Auge. Und so kann man den Text viel schneller lesen.
Ja, ich glaube, das ist das, was ich sehr oft mache. Also, weil wir werden ja immer gefragt, lest ihr denn wirklich die Bücher durch oder überblättert ihr Sachen? Und da sage ich immer, nee, wir lesen die schon durch, aber man kann ja so manchmal so Seiten scannen und gar nicht mal unbedingt, also bei uns natürlich jobbedingt, wir müssen viele Bücher lesen, deswegen müssen wir auch relativ schnell lesen, aber bei mir ist es halt oft auch so, ich will wissen, was passiert, was einer bestimmten Person passiert, und es könnte sein, dass ich manchmal die eine oder andere Landschaftsbeschreibung bisschen schneller überfliege, ja. Nur aus dem Augenwinkel, nur peripher war, und dann irgendwie relativ schnell wieder da lande, wo das passiert, was für mich in dem Moment spannend ist. Und wahrscheinlich ist es auch so, denke ich jetzt mir mal laienhaft, durch viel Lesen kann man auch diese Bereiche schneller identifizieren, wo nicht so wahnsinnig wichtige Sachen für die Handlung passieren, oder?
Genau, weil das Gehirn eben dadurch, dass es viel mehr Wörter schon gesehen hat und viel mehr Einträge hat, die so tief sind, das schneller identifizieren kann, um was es sich da handelt ungefähr. Mhm. Ja?
Oder auch, das passiert mir ganz oft, dass ich eben auch sehr schnell lese und dann aber merke, dass ich ins Stolpern komme, weil da eben irgendetwas möglicherweise anders ist. Also das können schöne Sätze sein, der Affe ist vielleicht nicht braun, sondern der Affe ist plötzlich verliebt, und dann merke ich, dass ich automatisch stoppe und mir diese Stelle genauer anschaue. Das spricht, kann ich mir dann ja auch damit erklären, oder?
Ja, genau. Das Auge springt beim Lesen auch ganz natürlich rückwärts. Das wollte ich gerade schon einwerfen. Also wir haben uns da über diese Vorwärtsblickbewegung unterhalten, aber das ist auch bei geübten Lesern ist das so, dass man immer mal wieder auch mit den Augen zurückspringt. Das nennt sich Regression. Das ist völlig normal. Passiert häufig, wenn man plötzlich an ein Pronomen kommt, wo dann da steht er oder sie. Jetzt hat man sich die ganze Zeit über den Affen belesen und jetzt steht da plötzlich sie. Das heißt, ich habe irgendwo überlesen, wer das sie ist. Ne? Ist sie die Banane oder hat er jetzt wirklich eine Freundin und man hat das nicht gelesen? Oder worauf bezieht sich das jetzt? Und dann guckt man nochmal zurück. Mhm. Ein weiterer Tipp, den man immer wieder hört, wenn es ums schnelle Lesen geht, ist, das zu verhindern oder zumindest diese Anzahl zu reduzieren, das Zurückspringen.
Das Zurückspringen. Mhm.
Da hat man eben zwei Möglichkeiten. Entweder man liest in einem Tempo, indem man nicht zurückspringen muss.
Also langsam.
Etwas langsamer zumindest, also nicht wirklich schnell, schnell, schnell. Mhm. Oder aber man sagt, das ist jetzt was, was nicht so relevant ist. Also es ist nicht schlimm, dass ich jetzt das nicht verstehe. Ich springe nicht zurück, ich gehe weiter.
So habe ich das zum Beispiel oft bei fremdsprachigen Texten, dass ich dann bestimmte Wörter einfach, ich weiß, ich kenne sie nicht, aber ich bin zu faul, um sie jetzt auch nachzuschlagen. Und dann lese ich erstmal weiter und hoffe, das erschließt sich.
Genau. Ja, oder auch manchmal taucht eine neue Person auf, die man entweder überlesen hat, weil man zu schnell gelesen hat, oder es ist wirklich eine neue Person. ich blätter auch erstmal nicht zurück, sondern warte darauf, dass es sich erschließt. Aber ja, ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch ein bisschen trainieren. Es gibt ja jetzt diese Speed-Reading-Workshops oder Apps auch, die versprechen, doppelt so schnell lesen in einer Woche. 6 ultimative Tipps für Speed-Reading. Ist das realistisch?
Ich glaube, du hörst schon meine Skepsis.
Ja, ich höre es.
Das Schlimmste ist, dass man das teilweise auch teuer bezahlen kann. Also man kann diese Leseprozesse, diese Fixation, ne, die Dauer, also wie lange verweile ich auf einem Wort, wie weit sind meine Sprünge, wie oft springe ich zurück, das kann man ein bisschen optimieren. Aber diese Apps, ich habe das natürlich auch schon mal ausprobiert.
Hoffentlich nicht die teuer bezahlte.
Nein, natürlich nicht. Die präsentieren einem Wörter immer an der gleichen Stelle. Also ihr müsst euch vorstellen, das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, das kursiert auch im Internet ganz viel. Da wird ein Text zerpflückt und die Worte werden einem einzeln präsentiert. Das heißt, das Auge guckt auf den Handybildschirm und dann sehe ich ein Wort und dann wird das sofort weggeblendet und ein neues hingeblendet. Mhm. Und so, so wird einem der Text sozusagen dargeboten. Und das ist ja meilenweit entfernt von dem Leseprozess, den wir normalerweise anwenden, wenn wir uns einen Text erschließen. Sondern das ist wirklich nur visuelle Worterkennung. Mein Gehirn hat nichts anderes zu tun, als zu verarbeiten, was das Auge sieht. Also ich kriege die Fixation sozusagen auf dem silbernen Tablett serviert. Mein Auge muss sich gar nicht bewegen.
Wie geht dir das denn, die du so viel dich auch damit auseinandersetzt? Kannst du auch dann mal den Schalter umlegen und reines Genusslesen machen? Also dir ganz viel Zeit lassen? Das geht.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich lese schon ganz anders, wenn ich zum Spaß, zur Unterhaltung lese, als, das haben wir ja vorhin auch schon besprochen, als wenn man jetzt ein Leseziel hat, ich brauche jetzt eine Information oder ich will jetzt wissen, ob in diesem wissenschaftlichen Artikel für mich noch irgendwas Neues drinsteht. Dann wende ich da Strategien an. Ne? Ich lese den ersten und den letzten Satz von einem Absatz. Ich lasse mein Auge einfach mal springen und gucke, ob mir irgendwie Wörter ins Auge fallen. Oder ich suche auch manchmal nach ganz spezifischen Wörtern beim Überfliegen von einem Text. Manchmal lese ich auch nur den Anfang und das Ende. Da gibt es so ganz verschiedene Herangehensweisen, aber das macht ja in Anführungsstrichen gar keinen Spaß.
Wie ist es denn aber nun, wenn ich jetzt sage, ich lese zum Vergnügen, aber ich möchte trotzdem gerne schneller lesen, genau wie du am Anfang gesagt hast, damit ich einfach mehr Bücher genießen kann. Was meinst du, wie viel müsste man pro Tag lesen, um das Gehirn besser zu trainieren?
Ich glaube gar nicht, dass man das so quantifizieren kann. Also man sollte wirklich einfach häufig lesen. Und man sollte aber darauf achten, dass es keine Quälerei wird, weil man muss das gerne machen. Wenn man das nicht gerne macht, dann ist man mit den Gedanken woanders, man schweift ab, man hat wieder ganz viele von diesen Regressionen, ne, und dann verlangsamt das den Leseprozess eher. Es gibt so ein paar Kniffe, ne, wie man diese Prozesse, über die wir uns vorhin unterhalten haben, also diese Sprünge, wie ich die Sprünge vergrößern kann, indem ich versuche, nicht mehr jedes einzelne Wort, sondern Wortgruppen zu lesen. Oder indem ich versuche, diese Rücksprünge zu reduzieren, indem ich zum Beispiel ein Blatt Papier da auf den Text lege und einfach mit runterziehe, sodass mein Auge gar nicht mehr zurückgucken kann, weil da dieses Stück Papier liegt. Oder manche Leute lesen mit dem Finger mit und man soll dann mit dem Finger immer ein bisschen schneller sein, als man eigentlich liest, um sich so selber eigentlich anzutreiben. Sozusagen das Auge führen, wie an so einer Leine. So noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen schneller. Weiterer Trick ist, man hat so eine innere Stimme. Wenn man anfängt zu lesen, macht man das ja teilweise noch laut. Deswegen heißt es ja auch lautieren, indem man sich das selber vorsagt, was man da liest. Und irgendwann ist das dann eine innere Stimme, die so mitliest, die einem das innerlich vorspricht. Und sprechen ist bekannterweise langsamer als lesen. Ganz besonders, wenn man ein guter Leser ist. Dann liest man viel schneller, als man es aussprechen kann. Und wenn man es dann schafft, diese innere Stimme ein bisschen zu unterdrücken, da gibt es so... Ob das jetzt funktioniert, das ist, glaube ich, muss jeder selber gucken und ausprobieren. Aber da gibt es so Tricks, zum Beispiel innerlich summen, Kaugummi kauen, habe ich schon gelesen, die Zahlen von 1 bis 10 aufsagen. Und man kann tatsächlich, also man kann das machen und trotzdem lesen.
Oh Gott, das klingt total anstrengend.
Aber es ist, ja, und das meinte ich gerade mit, ne, wenn dann so eine Frage kommt, wie kann ich das jetzt optimieren? Es ist Arbeit. Mhm. Es ist Arbeit dafür, dass ich dann am Ende, und wie schnell ich lese, ist immer Tagesform. Absolut.
Ja. Warum glaubst du, gibt es dieses große Bedürfnis, möglichst sich da auch zu optimieren und immer schneller zu lesen?
Ich glaube, das liegt dem Optimierungswahn inne. Unserer modernen Gesellschaft. Also welcher Bereich des Lebens wird gerade nicht optimiert? Ne? Und das Schlimmste ist ja, dass da immer diese Bewertung mitschwingt. Schnell ist gut. Das stimmt ja gar nicht. ne, also die Frage habt ihr ja selber gerade aufgebracht, warum eigentlich? Klar, weil ich dann in der Zeit, in der ich nicht lese, kann ich was anderes Tolles machen, was mir womöglich auch Spaß macht. Ne? Also man kann das sicherlich alles erklären, aber ich muss mich schon fragen, gerade beim Freizeitlesen kommt es ja überhaupt nicht drauf an.
Im Grunde hast du natürlich total recht und das ist doch schön, dass wir das jetzt noch mal ein bisschen gerade gerückt haben. Schnelllesen ist schön, also ich bin froh, dass ich einigermaßen schnell lesen kann, aber es ist auch andererseits fürs Spaßlesen, fürs Vergnügungslesen gar nicht unbedingt nötig und es kann auch sehr schnell sein, dass man wesentliche Dinge, schöne Dinge verpasst.
Richtig. Und ja, wir alle kennen ja auch das Gefühl, wie schade es sein kann, wenn ein Buch zu Ende ist, wenn man es besonders gerne gelesen hat. Und da haben Menschen, die nicht ganz so schnell lesen, wesentlich mehr davon. Ein
Vorteil.
Ja, genau. Und ich lese auch manchmal, also Bücher, die mir sehr gut gefallen, lese ich meistens auch schneller, aber gegen Ende, wenn es droht zu enden, wiederum langsamer.
Das ist ja witzig.
Ja. Vielen Dank, Pauline. Das war sehr interessant
für dich. Oh ja.
Und ich denke, dass wir damit viele Fragen unserer Hörerinnen und Hörer auch geklärt haben und vielleicht auch ein bisschen beruhigt haben, dass man sich total entspannen kann. Und das ist kein Wettbewerb. Lesen ist niemals ein Wettbewerb. Und
das Allerwichtigste ist, dass man motiviert ist zu lesen, dass es Spaß macht zu lesen. Denn wenn es einem Spaß macht, wenn man wissen will, was da steht, dann liest man automatisch viel. Und wenn man viel liest, liest man automatisch irgendwann schnell.
Und das ist doch die schöne Botschaft. Also wenn ihr gerne lest, lest einfach immer weiter und dann werdet ihr irgendwann automatisch auch schneller.
Und wenn ihr nicht gerne lest, findet was, was euch interessiert.
Sehr gut, genau.
Hört diesen Podcast zum Beispiel.
Zum Beispiel. Vielen Dank, Pauline.
Danke für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, uns auch.
Vielen Dank dir und viele Grüße nach Berlin.
Gerne.
Und Grüße
gerne
an die zwei Kinder.
Ja,
mach
tschüss.
Ich. Ciao.
Tschüss.
Super interessantes Interview. Ich hoffe, dass es euch auch alle ein bisschen weitergebracht hat in dieser Frage. Und ich hatte zur Vorbereitung im Internet so einen Test gemacht, wo man dann herausfinden kann, wie schnell man liest. Also wie viele Wörter pro Minute oder so. Da liest man so einen Text, stoppt die Zeit und muss dann Fragen zu dem Text beantworten. Können wir euch auch mal verlinken? Eine Seite, so ein Test von den Kollegen vom BR. Das war in diesem Fall ein Sachtext über Pfarrhäuser in Kent im 19. Jahrhundert.
Oh.
Ich habe den gelesen, wusste hinterher einiges über Pfarrhäuser in Kent, aber nicht das, was abgefragt wurde. Also ich wusste zum Beispiel nicht, wie viele Diener der Pfarrer hatte, weil das so eine Sache ist, so manche Informationen überlese ich einfach, weil ich denke, ja Gott, wie viele Diener der jetzt hat, das ist ja für die Geschichte gar nicht wichtig. Mhm. Und wenn du dann aber in so einem Abfragemodus bist und das dann halt nicht weißt, dann ist das Ergebnis, ja, du hast das sehr schnell gelesen, aber wesentliche Informationen nicht aufgenommen.
Gerade bei Sachbüchern, das ist ja auch das Lernen, wenn man sich auf Klausuren vorbereitet, da nützt es dann wenig, wenn man es zu schnell liest. Da muss man vielleicht sich auch die Zeit lassen. Aber was ich auch so schön fand an dem, was Pauline sagte, ist, dass es eben gar nicht so sehr auf die Geschwindigkeit drauf ankommt. Gerade wenn man aus Freude am Lesen liest. Und dann kann sich eben viel, viel in die Fantasie auch noch mit reinschmuggeln, wie zum Beispiel Bannockbrote, die es nirgendwo gibt.
Ja.
Weil die Szenen einfach so lebhaft waren, dass sie da wunderbar mit reingepasst hätten. Also, lasst euch nicht davon einschüchtern, dass wir so viel lesen. Das ist nicht immer nur eine Freude, sondern wenn ihr tolle Bücher habt, dann genießt sie. Und wenn es länger dauert, dann ist das überhaupt gar nicht schlimm. Dann habt ihr ja viel mehr von dem Buch. Und das gilt zum Beispiel auch für ein Buch, das ich tatsächlich langsamer gelesen habe, weil es so außergewöhnlich schöne Naturbeschreibungen, aber auch so außergewöhnlich, fand ich, intensive Einblicke in unsere Seelen hat.
Die All-Time-Favorites.
Und das Buch ist Das Eisschloss von Terje Vesas. Ein Buch, das Janina sich gewünscht hat, weil es sie auch so begeistert hat. Und es ist ein Buch, passend zum, wenn ich hier aus dem Studiofenster schaue, doch noch sehr knackkalten Wetter. Denn es gibt wunderschöne Beschreibungen von Schneelandschaften. Ein gefrorener Wasserfall, der glitzert und glänzt und aussieht wie ein Schloss aus Eis. Also eben das titelgebende Eisschloss. Krachen, wenn das Eis fester wird beispielsweise. Funkelnder Schnee, gefrorene Seen, die wie Stahl aussehen. Und neben der Natur, wir sind in einem kleinen norwegischen Dorf, stehen im Mittelpunkt zwei 11-jährige Mädchen, Sis und Un. Sis ist schon seit ihrer Geburt in diesem Dorf, hat ihre Freundin da, ist fest integriert, kennt die Menschen, ist sehr lebenslustig. Un dagegen ist ein Waisenkind, die Mutter ist gerade gestorben und sie kommt jetzt neu ins Dorf, weil ihre Tante dort wohnt. Scheu und zurückgezogen ist sie. Und obwohl die beiden aber so unterschiedlich sind, werden sie Freundinnen. Und auch das fand ich so schön beschrieben, wie die beiden zunächst erst schüchtern Zettel austauschen, um sich zu verabreden. Und dann, damit beginnt das Buch, da steigen wir ein, ist Sis erstmals auf dem Weg zu Un, um sie zu besuchen. Auf dem Weg zu etwas Aufregendem, heißt es so schön. Am am Ende verschwindet Un nach diesem gemeinsamen Abend und was dann passiert, wollen wir nicht zu sehr verraten, aber es geht um Verlust, um Angst, um das Aufwachsen und das Älterwerden. Ein sehr schönes Buch, durch das viel Winterkolorit schwebt.
Auf jeden Fall. Ja, Janina glaubt, dass es ein Buch für uns alle drei ist. Sie schreibt, Daniel könnte jede Menge Metaphern entdecken. Jan kennt bestimmt den Autor. Das kann ich bestätigen. Wir hatten schon mal was von dem Autor, das Jan mitgebracht hat. Der mehrfach für den Nobelpreis vorgeschlagen war. Allein deswegen kennt Jan ihn natürlich. Und Katharina könnte das Boulabü-ähnliche Setting mit 5-Freunde-Abenteuer-Charakter zusagen. Abgesehen davon, dass es sich um eine zauberhafte Geschichte handelt, in wunderbarer Sprache, geheimnisvoll und irgendwie tröstlich still. Die teilweise sehr positive Darstellung von Schnee und Eis hat mich in den letzten Tagen das Schneeschieben etwas besser ertragen lassen. Danke Janina für die schöne Mail. Ich bestätige die wunderbare Sprache. Aber Boulabü-ähnlich führt, glaube ich, ein bisschen in die Irre. Also das ist schon eine sehr heftige Geschichte. Und schon auch bei aller schönen Sprache schmerzhaft zu lesen, fand ich. Einige, mit denen ich mich darüber ausgetauscht habe, haben auch gesagt oder geschrieben, ich konnte das gar nicht ertragen zu lesen. Ich musste das überblättern. Und ich fand das auch, also es ist wirklich toll, toll, toll geschrieben. Nobelpreis, wäre ich nicht abgeneigt. Aber wirklich schmerzhaft, sehr, sehr schmerzhaft zu lesen. Und was mich völlig fertig gemacht hat, ist, dass das Geheimnis nicht aufgelöst wird.
Ja.
Ich dachte erst, ich hätte es überlesen, Stichwort zu schnell gelesen, aber dann stand ja glücklicherweise im Nachwort von Doris Lessing auch was dazu drin, dass dieses Geheimnis halt nie aufgelöst wird. Und da war ich ein bisschen erleichtert, ich habe es also nicht überlesen, aber das stört mich. Warum wissen wir das jetzt nicht?
Ja, das ist dann eben das Geheimnis. Aber ich musste auch beim Wiederlesen daran denken, ich weiß ja, dass du nicht so gern traurige Bücher liest, weil sie dir immer sehr nahe gehen. Und das ist schon ein Buch, wo es sehr um Trauer geht. Also Un wird nicht wieder auftauchen.
Und dann auch noch mit Kindern. Also das ist schon... Oh.
Und es geht dann eben auch viel um die Frage, was macht es mit einem Kind, wenn es erstmal so eine große Verlusterfahrung hat? Auf zwei Ebenen. Wir haben ja erst Un, die ihre Mutter verloren hat, die am Anfang versucht, damit klarzukommen. Und dann Sis, die ihre gerade neu gewonnene beste Freundin verloren hat. Und es hat dann doch, also Sis hat viele gute Freundinnen zum Glück, also es endet nicht ganz traurig, um das vielleicht zu sagen, aber es sind schon sehr schmerzhafte Szenen drin, die, wer sich mit solchen Fragen auseinandersetzen will, einfühlsam, tiefgehend, wahrscheinlich auch sehr realistisch beschrieben sind, aber das macht es natürlich noch schwerer zu lesen. Dieses Einfühlen in die Figuren, was Wesers, finde ich, ganz, ganz toll kann. Da kenne ich doch auch Literaturnobelpreisträger, die das nicht so gut konnten.
Ja, das kann ich unterschreiben. Und einfach auch die Beschreibungen vom Winter. Also wenn man Winter mag, dann freut man sich auch, wenn der Winter schön beschrieben ist. Ich mag ja gar keinen Winter. Übrigens, apropos schön, es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Ist ja im Gugolz Verlag erschienen und sieht toll aus. Hellblau und dann so dunkelblaue Eiskristalle drauf. Ist echt schick.
Übersetzt hat es Hinrich Schmidt-Henkel. Hat 199 Seiten und kostet 22 Euro. Gibt es mittlerweile auch als Taschenbuch bei DTV. Das sieht genauso schön aus vom Cover, nur eben nicht als Hardcover. Da kostet es nur 14 Euro.
Na, das kann man doch mal machen.
Das Quiz.
So, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen trockenes Brot
im Mund. Ja, soll ich vielleicht
möchtest du anfangen?
Ich bin ein bisschen spät dran mit dieser Frage, aber ich habe die Information dazu gerade erst gelesen. Und zwar die Liste der meistverkauften Bücher 2025. In den Top 10 sind nur 4 belletristische Bücher, davon 2 Romane im herkömmlichen Sinn, so wie wir sie hier vorstellen. Welche könnten das sein? Was würdest du sagen?
Die meistverkauften Bücher 2025.
Mhm. Also alle Bücher, ne? Also
alle. Also Hardcover, Sachbücher, Ratgeber, Comics etc. Mhm. Und 2 klassische Romane. Sebastian Fitzek, würde ich sagen.
Das ist schon mal richtig. Ein Punkt. Der Nachbar auf Platz 1 übrigens.
Aha. Und was könnte es noch sein? 2025. Wann war denn der Taylor Swift-Moment bei Liz Moore, als man feststellte, dass Taylor Swift Liz Moore liest? War das noch 2025?
Ja, das war Ende des Jahres.
Dann würde ich sagen, auch das wäre möglich. Aber ich würde sagen, nochmal Sebastian Fitzek?
Nee. Auch nicht Liz Moore, eine deutsche Autorin.
Eine deutsche Autorin. Im vergangenen Jahr eine deutsche Autorin.
War auch bei uns zu Gast.
Beatrix Gerstberger, Nein. Die Hummerfrauen. Wen hatten wir denn noch zu Gast? Christine Bilk.
Welche deutsche Autorin hat für am meisten Aufsehen gesorgt letztes Jahr?
Caroline Wahl.
Caroline Wahl, aber nicht mit ihrem neuen Roman, sondern mit 22 Bahnen. Wegen der Verfilmung natürlich, Taschenbuch. Aber, habe ich ja gesagt, Sebastian Fitzek, der Nachbar auf Platz 1 der Liste der meistverkauften Bücher. Caroline Wahl auf Platz 9 mit 22 Bahnen Taschenbuch. Also das hat sich, dieser Roman muss sich so krass viel verkauft haben insgesamt. Das ist wirklich Wahnsinn. Auf Platz 2 der Liste ist Dr. Med Sheila DeLis mit ihrem Buch Woman on Fire. Ein ermutigender und unterhaltsamer Ratgeber einer erfahrenen Frauenärztin über die Wechseljahre.
Aha.
Auf Platz 3 ist Mel Robbins, die Let Them-Theorie. Ratgeber mit praktischen Impulsen für ein gelassenes und selbstbestimmtes Leben. Hm. Also so zwei so Ratgeberbücher unter den Top 3. Dann noch, also was auch noch so belletristisch eher ist, der neue Asterix-Band ist auf Platz 5. Und Gregs Tagebuch Band 20
das
ist
gibt's
auf
immer
Platz
noch.
7. Ja, das gibt's immer noch. Und ich erinnere mich an eine Frage aus der Redaktion. Ist das eigentlich immer noch ein Ding, Gregs Tagebuch? Und hier ist die Antwort. Also auf Platz 7 vor Caroline Wahl ist immer noch ein Ding. Aber das fand ich sehr interessant, dass da halt sehr viele Sachbücher drauf sind und dann eben zwei Ratgeber in den Top 10. Und von beiden Büchern habe ich noch nie was gehört.
Ich auch nicht. Ich könnte mir jetzt überlegen, was eine Let Them-Theorie sein könnte, aber ich habe von beiden Titeln wirklich noch nie was gehört.
Aber vielleicht wäre das was für dich. Brauchst du ein gelasseneres, selbstbestimmteres Leben?
In den Wechseljahren?
Nee, das war das andere Buch.
Ich hatte bis jetzt nicht das Gefühl.
Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin nicht gelassen genug. Mhm. Vielleicht sollte ich mir das mal besorgen.
Ich habe eher manchmal das Gefühl, ich bin zugelassen. Vielleicht gibt es ja auch da ein Buch für. So die Let Them-Theorie. Lass sie doch mal machen. Ich habe eine Frage, wo ich ein bisschen befürchte, dass du bei deiner Recherche für unser Interview selber drüber gestolpert bist. Nämlich, als schnellste Leserin der Welt gilt...
Soll ich das jetzt? Ich lächle, weil ich die Frage auch überlegt habe zu stellen.
Ah, dann kennst du sie schon. Ich stelle sie trotzdem. Als schnellste Leserin der Welt gilt die Britin Anne Jones, die mehr als 6-mal die Schnellleseweltmeisterschaften gewonnen hat. Wie lange brauchte sie für das Buch Harry Potter und die Heiligtümer des Todes?
Ich kann mir ja so wahnsinnig schlecht Zahlen merken, aber ich alleine 45 Minuten?
Fast 47
Minuten. 47 Minuten.
Das sind ungefähr 603 Seiten Harry Potter und die Heiligtümer des Todes.
Ja, und ich meine, ich habe das vorher schon mal gelesen, ne?
Ja.
Und spätestens nach dem Gespräch mit Pauline muss ich sagen, ganz ehrlich, das kann nur Blödsinn sein. Also das ist wirklich, das ist unmöglich. Kann ich überhaupt 630 Seiten in 45 Minuten allein technisch umblättern? Das wird ja schon schwierig. Und dann lesen, also, glaubt das nicht.
Also es sind 4251 Wörter pro Minute, die Anne Jones angeblich gelesen hat. Und damit ist sie aber die Weltmeisterin bei einem Schnelllesewettbewerb, den es offenbar regelmäßig in England gibt.
Da frage ich mich, ob dann auch abgefragt wurde, was sind die 7 Horcruxe und so.
Wie viele Diener hat denn der Hausherr zum Beispiel?
Genau.
Vielleicht recherchieren wir da mal ein bisschen nach. Was hat es denn mit Anne Jones wirklich auf sich und ihrer Schnelllesetechnik?
Ja, meine zweite Frage bringt uns zu einem ganz anderen Thema. Jan, hast du schon die neue Staffel Bridgerton geguckt?
Nein.
Willst du sie gucken?
Ich müsste erstmal die erste Staffel sehen.
Ach, hast du nicht? Ich dachte, du wärst auch im Bridgerton-Universum.
Nein, im Bridgerton noch gar nicht.
Gar nicht? Ah, interessant.
Ich bin gerade im Grantchester-Universum.
Was ist das denn?
Es ist eine ältere Serie, die aber auch in England in einem Pfarrhaus spielt.
Pfarrhaus, okay. Pfarrhaus. Bridgerton spielt jetzt nicht direkt in einem Pfarrhaus. Für alle, die es nicht wissen, das ist ja diese große, mit sehr viel Ausstattung, Regency-Serie, die in England im 19. Jahrhundert spielt. Meine Frage kann man eh nur raten. Insofern ist es nicht schlimm, du musst dich gar nicht damit auskennen. Die Frage ist, wie ist die Produzentin Shonda Rhimes auf den Stoff gekommen? Die Bücher sind ja von Julia Quinn, war auch schon mal bei uns zu Gast im Podcast. Sehr nette Autorin. Ich gebe dir 3 Möglichkeiten vor. Also wie ist die Produzentin Shonda Rhimes auf den Stoff gekommen? A. Die Autorin Julia Quinn hat ihr das Buch geschickt zusammen mit einem Spitzenhandschuh. Das hat ihre Aufmerksamkeit geweckt. B. Sie, also die Produzentin, war krank im Hotel und das einzige Buch war der erste Band der Bridgerton-Reihe, Der Duke und ich, und sie war sofort hooked. Oder C. Shonda Rhimes war schon immer fasziniert von der Regency-Epoche, wollte was mit viel Ausstattung drehen und ist bei einer Reise nach Bath auf die Bridgerton-Reihe gestoßen.
Alles könnte natürlich sein, dass Julia Quinn ihr das geschickt hat, wäre jetzt irgendwie die langweiligste Lösung in dem Ganzen. Da macht der Spitzenhandschuh, ist natürlich ein bisschen kreativer, ne? Aber ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, diese typische Situation ist, krank im Bett zu liegen, und dann hat man ja auch Zeit und kann sich mit Dingen auseinandersetzen und dann kommen manchmal auch, wenn man so auf dem Wege der Besserung ist, ganz gute Ideen. Ich würde also sagen B.
Richtig, das stimmt. Tatsächlich war sie krank im Hotel. Sie liest sehr viel wohl, Shonda Rhimes, und hatte dann keine Bücher mehr. Und dann hat sie das Buch, was schon im Hotel war, das hat sie dann gelesen und fand es so toll, dass sie wohl noch so halbkrank losgelaufen ist und sich alle anderen Bände der Reihe besorgt hat. Und dann beschlossen hat, sie will das verfilmen. Witzige Geschichte.
Großartig, oder? Ja. Ich vermute, der Duke ist groß, breit, schultrig und durchtrainiert. Kann das sein?
Ja.
Ich habe auch eine Frage, die sich mit Literaturverfilmungen, Bücherverfilmungen beschäftigt. Im Jahr 1907 verfilmte Sidney Olcott den Roman Ben Hur von Lew Wallace. Das ist nicht die ganz berühmte spätere Verfilmung, aber 1907 machte er das schon. War auch erfolgreich, aber diese Verfilmung sorgte für einen aufsehenerregenden Prozess, der bis heute als wichtiger Präzedenzfall im Filmgeschäft gilt, also als etwas, was bis heute Auswirkungen hat. Ben Hur von 1907. Was wurde dem Film vorgeworfen?
Ah, Thema Vorwürfe zum Shitstorm zu filmen.
Ja, alles klar. Exakt. A. Bei dem Pferderennen kamen einige Tiere zu Schaden. Deswegen muss seit dieser Verfilmung bei Dreharbeiten darauf geachtet werden, dass Tieren nichts passiert. B. In dem Film wurde eine Sexszene gezeigt, die heute relativ lächerlich erscheint, aber die damals dazu führte, dass eine Altersfreigabe für Filme festgelegt wurde, damit Minderjährige das nicht sehen. Oder C. Sidney Olcott hatte den Film einfach ohne Erlaubnis des Autors Lew Wallace gedreht, das war damals üblich. Erstmals aber wurde er verklagt dafür und seitdem gilt Ben Hur als Auslöser für das Urheberrecht im Film.
Ich habe Ben Hur nie gesehen. Ich kann also nicht mal sagen, ob das Sex drin vorkommt.
Also es kommt auf jeden Fall ein Pferderennen drin vor.
Ja, das weiß ich. Und das ist auch ungefähr der Grund, warum ich es nie gesehen habe, weil Ewigkeiten ein Pferderennen, weiß nicht, nicht so interessant für mich. Und der Film ist ja auch so lang.
Es kommt
auch
eine Liebesgeschichte.
Also Sex könnte sein. Ich glaube, es ist das Erste.
Mit den Dreharbeiten und den Tieren.
Ja.
Also es ist tatsächlich so, dass echte Pferde verwendet wurden, Feuerwehrpferde übrigens, das war damals der Clou, weil die konnten ja ganz, ganz schnell rasen, sodass man das Pferderennen mit voller Geschwindigkeit durchführen konnte. Denen ist aber nichts passiert und das war am Ende auch allen egal, außer vielleicht den Pferden selbst, dass sie da im Rennen waren. Nein,
okay. Also nicht richtig.
Nicht richtig. Er hat tatsächlich, was damals aber jeder machte, jeder Regisseur, er hat sich nicht darum gekümmert, dass es ja eine Buchvorlage gibt und hat deswegen es einfach so gedreht und wurde dann aber von Harper & Brothers, von dem Verlag, verklagt und musste am Ende so viel Geld zahlen, dass von dem Erfolg des Films den Einnahmen eigentlich nichts mehr übrig blieb. Und seitdem dürfen Filme nicht mehr ohne Erlaubnis des Autors gedreht werden.
Das ist ja interessant. Sehr schöne Frage, Jan. Hast du mir wieder einen kleinen Fun Facts für den nächsten Smalltalk mitgegeben?
Ja, habe ich aus einem Buch übrigens, das demnächst erscheint, von Charles Levinsky. Also für alle, die den Autor kennen und auf den neuen Roman warten, da erfahrt ihr noch mehr über Sidney Olcott und dieses Pferderennen.
Und auch über Ben Hur? Er von Ben Hur?
Nein, er handelt nicht von Ben Hur. Es geht um eine Lebensgeschichte von einem Menschen, der in Hollywood dabei war und nach eigenen Angaben bei dieser Ben Hur-Verfilmung auch.
Das klingt interessant.
Ja, mal gucken, ob ich es mitbringe. Ich bin noch nicht ganz durch.
Okay, so, aber wir müssen einen neuen Bestseller auslosen.
Bestseller-Challenge. Die Auslosung.
Es klingt so, als ob sie sehr gut gefüllt ist, unsere Bestsellerbox.
Ja, es geht so. Wir haben schon wieder sehr viele durch.
Daniel und ich sind ja, glaube ich, die Nächsten.
Da muss ich für euch ziehen.
Dann dazu, ich mische noch mal ein bisschen durch.
Ja, mach mal. Hast du einen Wunsch?
Liz Moore, ist die schon auf der Bestsellerliste?
Ja, ist dabei.
Das fände ich spannend. Der andere Arthur. Was habe ich denn noch gesehen, was ich gerne lesen würde? Ach, ich lasse mich überraschen.
Du lässt dich überraschen. Was haben wir denn hier? Nein, es ist Liz Moore, der andere Arthur. Witzig.
Ach, wir sollten solche Fragen nicht stellen, weil dann klingt es immer so, als hätten wir das wirklich so abgesprochen.
Aber ich habe es ja gezogen für dich. Hier, vor Zeugen.
Und ich habe es auch noch nicht gelesen, aber es liegt bei mir im Büro.
Ja, cool. Vielleicht lese ich das sogar auch mit, weil ich wollte das auch unbedingt lesen.
Liz Moore war ja die mit der Gott des Waldes eines der Lieblingsbücher des Buchhandels und auch eurer Lieblingsbücher geschrieben hat. Auf Platz 2 bei unserem Eat, Read, Sleep Book Award ist es gelandet. Das hier ist jetzt ein Frühwerk, habe ich gelesen, von Liz Moore. Also etwas, was sie vor der Gott des Waldes geschrieben hat.
Es ist allerdings auch sehr dick. Da kann man schon wieder Seiten sammeln. Lustig, guck mal, ich habe hier gerade noch ein anderes Los rausgeholt. Was hätte auch passieren können, ist, dass ihr Briar Bowley On Wings of Blood lesen müsst. Das ist Fantasy und das ist, glaube ich, gerade auf Platz 1. Also kannst du vielleicht froh sein, dass ich Liz Moore.
Ja, das können ja vielleicht Daniel und du dann beim nächsten Mal ziehen oder so, möglicherweise. Also schön, weil das Buch wollte ich ja ohnehin lesen.
Ja, das ist immer gut, oder?
Das ist immer gut.
Ja, lest gerne mit, damit Jan und Daniel auch ein paar unterstützende Meinungen bekommen zum neuen Buch von Liz Moore. Schreibt eure Meinung dann gerne an eatreadsleep@ndr.de. Da könnt ihr auch euren All-Time-Favorite hinschicken. Vielleicht schickt mal jemand ein bisschen was Fröhlicheres als das Eisschloss. Oder wir haben auch schon eine Einsendung für Barbara Cartland. Hatte ich ja letztes Mal zu aufgerufen. Die klang jetzt noch nicht so richtig mega begeistert, sondern eher so, hab ich früher mal gelesen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Euphorie für Barbara Cartland.
Aber wir haben sehr viel Euphorie für Sigrid Lenz bekommen. Dazu hatte ich ja vor ein paar Wochen mal aufgerufen. Und es gibt offenbar viele von euch, die etwas mit Sigrid Lenz verbinden. Einige haben ihn sogar selbst noch kennengelernt. Also danke für all die schönen Geschichten. Da werden wir bestimmt bald auch ein Buch einmal vorstellen.
Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Ich freue mich auf eure nächste Folge, Jan, mit Liz Moore und Sigrid Lenz. Bin gespannt.
Und das Gute bei Sigrid Lenz ist, auch da gibt es ja richtig, richtig dicke Bücher, aber zum Glück auch ein paar ganz dünne. Also vielleicht nehmt ihr ja den einen oder anderen auch nochmal zur Hand. Wir machen uns jetzt über die Reste der Meeresgeschenke. Da liegt noch Fisch, den kann ich dir leider nicht abnehmen.
Nee, den esse ich gerne. Ja, genau. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Kann man einfach so in die Hand nehmen, oder?
Ja, das ist wirklich eher wie so ein Fladen, in dem man das dann vielleicht auch reindrücken kann. So eine Pita oder so vielleicht auch, ne?
Wir müssen mal recherchieren, ob Sardellen das gleiche ist wie Anchovies. Ist ein bisschen unangenehm, dass ich das nicht weiß.
Ich glaube schon. Also das, was auf Pizza ist, sind doch immer Anchovies. Vielleicht werden Sardellen zu Anchovies, wenn man sie auf Pizza tut. Kann das sein?
Unwahrscheinlich, aber interessante Theorie. Und die sind gut, die beiden mit dem so eine Schärfe.
Aber mir wird schon vom Zusehen so ein bisschen schlecht. Ich sehe, wie du da Fisch isst.
Ja, und hier noch unser Podcast-Tipp für euch. Diesmal besonders für alle Science-Fiction-Fans. Timothy Truckle ermittelt.
Da geht es ins düstere Chicago der Zukunft, in der der eigenwillige Detektiv, Timothy Truckle eben, Kriminalfälle aufklären muss. Und Grundlage sind die Erzählungen von Gerd Prokop, die in den 70ern und 80ern in der DDR erschienen sind und die sich zwischen Film-Noir-Ästhetik und Tech-Dystopie bewegen.
In der ersten Folge werden Unterschenkel aus einem Krankenhaus gestohlen, gleich dreimal. Und das, obwohl es doch in der Zukunft Transplantate im Überfluss gibt. Ist das ein unlösbares Rätsel? Nein, natürlich nicht für den Chicagoer Star-Detektiv Timothy Truckle.
Also, eine spannende Serie mit Science-Fiction-Elementen. Und alle Folgen davon findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek.
Und den Link packen wir euch in die Shownotes.